Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Grüße zu einer Runde, die perfekt passt zur Leipziger Buchmesse 2023. Zweimal ist das dortige Gastland Österreich vertreten und er ist auf der Messe natürlich auch vertreten, persönlich. David Safir zählt zu den erfolgreichsten Autoren der vergangenen Jahre. Seine Merkel-Krimis sind Bestseller. Mit Katharina Thalbach gab es jetzt ja auch die erste Verfilmung in der ARD zu sehen. Im April 2023, gerade jetzt erschienen, ein Roman über die eigene Familiengeschichte. Hallo David.
Ja, hallo. Freue mich, dass ich da sein kann.
Solange wir leben, beginnt in Wien. Martin Ehrenhauser ist Österreicher. Ich habe ihn unter den Followern von Sprenger spricht bei Instagram entdeckt, gesehen, dass auch sein neues Buch, Der Liebende, am Tag vor Ausgabe 120 erscheint und gedacht, Mensch, das matcht. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Und da ich ja gerne Wünsche erfülle, habe ich Martin dann auch gefragt, wen er denn als Frau gern in der Runde dabei hätte. Seine Antwort kam prompt, Alina Lindermuth. Et voilà.
Hallo, grüß euch.
Alina, eine Idee, warum?
Österreich-Connection wahrscheinlich.
Also vielleicht kann ich das auflösen. Ich muss gestehen, die Alina ist mir zum ersten Mal auf Instagram aufgefallen. Ich meine, zum einen natürlich wegen ihrem wunderbaren Buch, zum anderen aber auch, weil sie schwarze und rote Schuhe trägt. Und ich glaube, die schwarzen Schuhe, die stehen für ihr Business Life und die roten Schuhe, die stehen für ihre kreative Phase und für das Schreiben. Und sie hat dann in diesem Instagram-Post geschrieben, dass sie ganz gerne hin und her springt, also einmal in diese Schuhe schlüpft und einmal in die anderen. Und ich fand das gerade irgendwie so unpassend für meine Lebenssituation, weil ich war gerade so in der Situation, wo ich irgendwie begonnen habe, irgendwie PR zu machen und zu promoten und schauen, welche Journalisten sich für mein Buch interessieren könnten. Und eigentlich wollte ich nur schreiben. Ja. Und darum ist mir ihr Post so aufgefallen und ich habe dann drunter geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, aber so auf die Art und Weise, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass man da so gerne hin und her springt zwischen Geschäftsleben und dem Schreibenleben und ich eigentlich nur schreiben möchte. Und so ist sie mir das erste Mal aufgefallen und genau, und dann habe ich spontan an sie gedacht.
Ja, das ist natürlich eine viel schönere Geschichte als die banale Österreich-Connection, muss ich da gleich dazu sagen.
Ja, aber Österreich-Connection, also ich finde es ja trotzdem immer wieder charmant. Jemand, ich meine, jetzt wohne ich schon längere Zeit im Ausland, aber trotzdem ist es immer wieder schön, wenn man ja österreichische Autoren kennenlernt oder auch neue Autoren.
Um nochmal zurückzuspielen, ich kann das ja total gut verstehen, dass man eigentlich nur schreiben möchte. Also das geht
schon, nicht. Oder? Wie geht's dir eigentlich dabei? Also bei dir ist es ja auch so, du bist ja auch gerade in der Veröffentlichungsphase. Wie ist es dann? Diese ganzen Termine oder auch heute der Podcast oder dann vielleicht Fernsehtermine und PR-Termine. Ist das etwas, was du gerne machst oder wo du denkst, ah, ich freue mich schon wieder auf die Zeit, wo ich irgendwie gemütlich in meinem Office sitze und schreiben darf und denken darf und für mich selbst sein darf?
Also wir sind ja wieder, machen wir jetzt ja auch gerade wieder wunderbar remote. Das heißt sozusagen in so einer etwas härteren Zeit kann man dann ja auch zwischendrin immer nochmal schreiben, wenn man lustig ist, weil man ja mittlerweile vieles dann halt auch mit Zoom und mit Telefon, also man muss ja nicht mehr in Radiosender gehen, in irgendwelche Studios und da irgendwie hinfahren, sondern das geht ja alles mittlerweile so. Das ist dann eigentlich ganz angenehm, abgesehen davon macht es auch, finde ich, also die größte Freude, finde ich, macht es dann in dieser Phase ja, weil man begegnet dann ja auch tatsächlich mit den Journalisten, wenn sie denn gelesen haben, ersten Lesern. Und da macht es auch Spaß, sich auszutauschen.
Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Also dieses Schreiben zwischen den Geschäftsterminen oder den PR-Terminen, da im Zug einmal kurz eine Zeile oder einen Absatz oder eine Seite. Das klingt für mich, um ehrlich zu sein, sehr, sehr schwierig. Also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein gewisses Gefühl reinlegen möchte in einen Text. Zumindest ist es bei mir so. Also ich zünd mir ganz oft eine Kerze an und habe so eine Duftkerze oder ich höre Musik nebenbei, um mich einfach in die Stimmung zu bringen, die ich dann auch in diesem Text widerspiegeln möchte. Und wenn ich im Zug sitze, also ich würde nie dieses Gefühl reinbekommen in den Text. Insofern stelle ich mir das irgendwie so schwierig vor, jetzt da zwischen zwei PR-Terminen da jetzt nur kurz mal den Text zu schreiben. Das kannst du?
Nee, also zwischen zwei nicht, das mache ich auch nicht, sondern also dann habe ich ja, also ich lege es mir dann auch schon so, dass man dann halt wie heute so einen Tag hat, der total voll ist damit. Und aber ich mache natürlich schon mental, aha, da habe ich 3-4 Tage frei. Jetzt also zum Beispiel zwischen Buchpremiere in Wien und Leipziger Buchmesse, da habe ich dann irgendwie 4 Tage, wo ich gar nichts habe, da arbeite ich. Und in Zügen, wenn ich in Zügen arbeite, dann nur überarbeiten. Also keine kreative Arbeit, sondern, also ist natürlich auch kreative Arbeit, aber dann geht es dann schon eher dem Rechtschreibefehler an den, also den Fleißarbeiten, die mache ich dann noch im Zug.
Ja, ich wollte da gerade einhaken, weil das Thema Züge gefallen ist jetzt mehrmals und eben dieses sich entweder komplett drauf einstellen oder zwischenzeitlich auch was schreiben. Also ich bin da voll der Typ, also ich schreibe tatsächlich auch in Zügen und zwar nicht nur über Arbeiten, sondern auch kreativ. Für mich ist es aber immer schon so gewesen, du hast das eh mit den Schuhen gesagt, mir gibt es irgendwie sogar mehr Kreativität, in kürzeren Paketen zwischen zwei Themen hin und her zu springen. Und wenn ich jetzt eben so einen Kundentermin habe zum Beispiel, dann kann ich schon danach auch einfach wieder schreiben.
Ich muss mal dem doofen Nicht-Österreich-Connecten erklären, was machst du denn? Also was für Kundentermine sind das denn? Das klingt...
Also ich war jetzt an die letzten 3 Jahre in der Strategieberatung in einem großen Dampfer unterwegs und habe mir das einmal angeschaut, wie das so funktioniert. Und währenddessen ist mein erster Roman erschienen und dann habe ich mir gedacht, ja, es wäre irgendwie cool, eine Mischung aus beiden zu machen. Und so hat sich das jetzt ergeben, dass ich selbstständig bin und ich habe mein Unternehmen Textory gegründet. Und im Prinzip geht es einfach darum, also in der Unternehmensberatung bin ich halt ganz oft, wie man das so kennt, aus den Filmen mit den CEOs an dem Tisch gesessen und wir haben über Themen diskutiert und auf und ab. Und im Bereich Strategie und Vision ging es natürlich schon oft darum, was macht uns aus, ja, wer sind wir über die KPIs hinaus, ja, was ist speziell an uns? Und das war total oft, dass sich die Führungskräfte schwer getan haben, das herunterzubrechen. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir haben auch oft mit Mitarbeiterinnen zu tun gehabt, so viele Leute, die ambitioniert schon lang wo arbeiten, haben eigentlich richtig coole Geschichten in sich. So nicht nur vom letzten Firmenfest oder vom letzten Offsite, sondern auch so diese kleinen Dinge, die täglich passieren. Ja, Freunde, die aus Kolleginnen geworden sind oder solche Themen eben. Und genau, und mein Business Model, muss ich mal ein bisschen ausholen, was man zu verstehen.
Ja, gerne.
Hört man das nicht so gut. Mein Business Model ist jetzt eben, dass ich mit Mitarbeiterinnen meiner Kunden Kurzgeschichten schreibe über ihr Leben bei der Arbeit. Und ich habe dafür eine Methode entwickelt, die ist einerseits ein bisschen so wie Design Thinking, wenn euch das was sagt. Das habe ich in der Beratung viel verwendet. Das ist eigentlich so eine agile, eigentlich Produktentwicklungsmethode. Und ich habe das so modifiziert und mit meiner Romanschreibmethode vernetzt, dass ich jetzt im Prinzip einen 4-stufigen Prozess habe, wo man in der Früh mit Ideation und Ideenfinden anfängt und am Abend gehen die Leute mit einer fertigen Kurzgeschichte raus. Und das ist super bunt und es gibt voll viel Papier und es wird total viel gegrübelt und die Leute schreiben zum ersten Mal wieder was Kreatives, für die meisten seit der Volksschule eigentlich oder seit dem Gymnasium. Genau, und diese Geschichten nutzt dann wiederum das Unternehmen für unterschiedlichste Zwecke. Und aus diesen Geschichten mache ich noch Bücher, damit die Mitarbeiterinnen sich irgendwie wiederfinden und weil, wie ihr wahrscheinlich auch findet, das Buch einfach so ein emotionales, schönes Produkt ist und viel mehr noch in unserer Zeit auch wieder Eingang finden sollte. Also long story short, Textory und das, was ich jetzt so beruflich mache, strahlt aber eigentlich auch voll in mein schriftstellerisches Tun hinein. Und genau, ich habe aber immer Badethemen und bin echt voll am Hin und Her hopsen und mir macht das aber richtig viel Spaß. Also ich mag das total. Aber wo oder wann, das würde mich bei euch beiden voll interessieren, war denn dieser Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt nur mehr schreiben, weil ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht kommt das bei mir irgendwann. Aktuell sehe ich es nicht, aber wann kam das bei euch?
Also mit 17 wollte ich anfangen zu schreiben. Also ich bin jetzt 56, also so, ich hole ein bisschen aus. Dann war ich Journalist bei Radio Bremen, habe da auch Comedy, also habe im Prinzip schon Radio-Comedy gemacht, seitdem ich 22 bin. Und mit 27 wurde meine damalige Freundin und jetzige Ehefrau schwanger. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich ja nur noch 9 Monate Zeit, um Autor zu werden. Und also vollständig. Und dann habe ich halt losgelegt, habe meine ersten Fernsehdrehbücher geschrieben. Und als wir im Kreissaal waren, wurde mein erstes Fernsehdrehbuch aufgezeichnet. Dann bin ich Fernsehautor geworden, dankenswerterweise auch so erfolgreich mit einem Emmy in Amerika, dass es ein Porträt in der Süddeutschen Zeitung gab. Da hat ein Verlag angerufen und hat gesagt, wollen Sie nicht auch mal Romane schreiben? Da habe ich gesagt, prima, dass Sie anrufen. Das will ich, seitdem ich 17 bin. Und dann habe ich eben Romane und Drehbücher gemeinsam gemacht. Habe in den letzten Jahren noch ein paar Kinofilme gemacht neben den Romanen. Und jetzt schreibe ich eigentlich nur noch Romane seit 2 Jahren. Und das heißt, ja, 27, 56 minus 27, also jedenfalls von der ganzen Weile habe ich mich entschieden, komplett Autor zu werden.
Spannend, ja. Das ist ein bisschen die Bilderbuchgeschichte irgendwie auch,
ja, oder? Also das ist ja die Kurzversion, ich könnte jetzt aus den 2 Stunden Podcast mit lauter Flops füllen und mit gescheiterten Versuchen und so weiter. Also das ist sozusagen, das ist halt die eine, da ist der Eisberg und darunter sind die ganzen Flops.
Ja, das ist immer gut zu wissen, finde ich.
Ja, keine Sorge. Also da ist auch viel Quatsch dabei. Unter anderem eine Fernsehserie, die noch nicht mal in irgendwelchen Lebensläufen jemand sich schon 99 aus den Lebensläufen rausgetilgt habe und so weiter.
Okay.
Also da gibt es viel Zeugs dabei, dass aber eben tatsächlich working, also nur exklusiv als Autor seit 97 ungefähr. Mhm.
Die Serie, wenn die in keinem Lebenslauf mehr steht, Autor Insights, da darfst du sie noch einmal nennen.
Die habe ich ja selbst verschachtelt, weil ich habe sie zwar erfunden, aber andere haben sie geschrieben und dann sondern haben es dann überarbeitet, wie es ja immer so schön ist im Film und im Fernsehen. Also das ist ja das Schöne an Romanen, da gibt es ja ein anderes Urheberrecht. Also beim Fernsehen in dem Augenblick kannst du ja was erfinden und dann im nächsten Augenblick können sie dich ja auch rausschmeißen. Das ist damals passiert, habe ich halt auch meinen Namen entsprechend runtergenommen. Bei den Büchern ist es ja wunderbar, da kommt ja auch keiner und sagt, Mensch, David, das liest sich nicht so gut, das schreibt jetzt mal der Martin Walser für dich zu Ende. Also von daher ist das angenehmer. Nee, das erzähle ich nicht. Das hat ja einen Grund, warum das nicht in den Lebensläufen steht.
Martin, du weißt, wo wir stehen geblieben waren, ne?
Ich glaube, bei der Frage, wann die Entscheidung war, dass man nun wirklich nur mehr schreiben möchte. Also bei mir war das ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe ja mit 15 begonnen, eine Kochlehre zu machen, habe dann längere Zeit eben auch als Koch gearbeitet und bin dann erst ganz, ganz spät auf die Uni gekommen. Also ich wusste, dass ich nicht mein ganzes Leben lang kochen möchte und wollte irgendwas Geistiges machen. Und ich kann mich nur erinnern, in Innsbruck stand ich dann irgendwie vor der Wahl, was mache ich jetzt eigentlich? Ja, ich musste mich so entscheiden zwischen Theologie, Philosophie, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft. Und ich wollte eigentlich dann auch schon die Theologie nehmen, habe mich aber dann nicht getraut, weil ich mich eben für die Frauen entscheiden wollte, ja, weil ich mir das Leben als Priester zwar vorstellen konnte, aber ich konnte mir kein Leben ohne Frau vorstellen. Und dann ist es irgendwie die Politik geworden und auch habe mich dann engagiert eben auch politisch während der Studentenzeit und bin dann wieder wo reingerutscht, wo ich eigentlich nie sein wollte, nämlich bei diesen Skandale aufdecken und Korruptionsfälle aufdecken. Aber das ist halt so in der Politik. Wenn man da ist, dann kommt man immer wieder zu der Situation, wo man sich entscheiden muss, entweder man macht mit bei den Spielchen oder man deckt sie auf. Bei mir war es immer dieses Aufdecken. Und so kam ich dann aber auch über dieses Aufdecken eigentlich in das EU-Parlament und war dann Abgeordneter im Europäischen Parlament. Und ich kann mich nur erinnern, es gab immer diese Ausschusssitzungen, diese todlangweiligen Ausschusssitzungen, wo jeder irgendwie ein bisschen was gesprochen hat und keinen hat es eigentlich interessiert, was der andere jeweils sagt, weil alles eh schon im Vorhinein abgesprochen wurde oder weil man wusste, was er sagen wird. Und ich hatte schon immer so diesen Drang zu schreiben. Also ich wollte immer, ich habe dann nebenbei so kleinere Sachbücher auch geschrieben und habe aber immer so investigativ gearbeitet mit Journalisten, mit dem Spiegel, mit der Financial Times und dergleichen. Aber eigentlich habe ich immer Lust gehabt, so ein richtig schönes Buch zu schreiben und habe aber nie die Zeit gefunden. Es gab immer so viel zu tun und ich fand einfach wirklich nicht die Zeit. Und dann eigentlich kam es so, dass ich nur mehr angetreten bin zur Wahl, aber ich wurde nicht mehr gewählt. Und das war am Anfang natürlich ein Unglück, aber später im Nachhinein, muss ich sagen, war es auch mein größtes Glück, weil ich endlich die Zeit fand, das zu tun, ja, worauf ich eigentlich immer Lust hatte, nämlich das Schreiben. Und am Anfang bin ich noch nicht ganz so weggekommen von diesem politischen Schreiben. Ich habe dann ein Sachbuch geschrieben über algorithmischen Computerhandel an den Finanzmärkten, über Hochfrequenzhandel und die Market Maker und dergleichen. Und daraus haben wir dann auch ein Drehbuch geschrieben für Arte, das dann auch bei Amazon US ausgestrahlt wurde, eben auch über diese Geldroboter und über dieses automatisierte Handeln an den internationalen Börsen. Und irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, ja, also auch dieses Sachbuchschreiben ist eigentlich nicht so wirklich das, was mich so richtig erfüllt. Und habe dann begonnen nachzudenken, was es sein könnte und bin draufgekommen, dass ich zu meiner Studienzeit ganz oft am Schreibtisch gesessen bin und habe Kurzgeschichten geschrieben, ganz nette Liebesgeschichten, Kurzgeschichten, und habe die dann schön verpackt und meiner damaligen Freundin geschenkt. Und dann habe ich mir wieder hingesetzt, nachdem ich Zeit fand, ja, und habe begonnen, eben so kleine Kurzgeschichten oder Romane auch zu schreiben. Und ich fand das so erfüllend, dass ich dabei blieb. Und irgendwann gab es sicherlich auch den Moment, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt machen. Und wenn ich verhungern sollte, ja, ist es mir auch egal. Ich mache das jetzt einfach und ich ziehe das einfach durch. Und das war vor wenigen Jahren einmal. Ja. Also wie ich dann angefangen habe, meinen ersten Roman zu schreiben, den ich dann direkt in die Mülltonne klopfte, ohne dass ich es jemals irgendwie einem Verlag geschickt habe. Und dann der Liebende, der eben jetzt herausgekommen ist, ja, das ist eigentlich mein zweiter Roman. Also ich würde mal sagen, vor 3-4 Jahren war bei mir diese Entscheidung, wo ich sage, ja, also jetzt ziehe ich das einfach mal durch und schaue, was dabei rauskommt.
Mhm. Auch spannend. Also bei mir ist es voll spannend. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber obwohl ich da auf diesen Bildschirm schaue und nichts sehe, habe ich irgendwie voll die Bilder von euch vor Augen und wie ihr so durch euer Leben schreitet. Irgendwie ganz attraktiv sogar mal, sich nicht zu sehen und nur zu hören.
Na, ich muss gestehen, also ich würde das jetzt gar nicht so schlecht finden, wenn ich jetzt auch meinen Gegenüber ein bisschen sehen würde. Ich sehe immer noch einen grünen Balken, der hin und wieder ins Orange abdriftet und dann wieder weg ist und da ist. Also ich finde das jetzt nicht ganz so spannend, worauf ich starre. Vielleicht sollte ich lieber da rausschauen auf die Straße, aber da blicke ich direkt nach XL, da spielt eben auch mein Roman Der Liebende. Und ist einmal ein Brüssel-Roman, ein bisschen was Romantischeres.
Grundsätzlich bin ich ja ein Nicht-Zoomer. Also ich mache alle meine, das wäre mir jetzt eigentlich auch die liebste Form gewesen, aber es geht natürlich hier nicht. Ich mache alle meine Telefonate und auch zumindest Zeitungsinterviews mal alles im Spazierengehen. Das finde ich viel schöner. Also und zwar per Telefon. Ja, also ohne jetzt irgendwie, also ich finde, also das Irritierende ist nicht, dass ich euch nicht sehen kann. Das Irritierende ist, dass es immer noch den Computer vor einem gibt. Also das finde ich ein bisschen schade an der Situation. Also am besten wäre eine Telefonkonferenz für mich.
Du kannst jetzt dich übers Handy einwählen, nimmst das Handy und gehst dann spazieren, wenn du jetzt nicht irgendwo durch den Hauptbahnhof rennst.
Das hättest du mir mal vorher sagen sollen. Jetzt plattert's gerade, aber das können wir nachher nochmal gucken. Also wenn es jetzt aufhört zu plattern in Bremen, dann mache ich das.
Aber darf ich fragen, wo du sitzt? Bist du in Bremen?
Ich sitze in Bremen, genau. Bremen, Schreibtisch vor dem Computer. Ganz
der Klassiker.
Ja, der Klassiker, wie man es dann halt macht. Und deswegen finde ich tatsächlich, also ich finde Telefonate viel, viel, viel besser.
Darf ich kurz eine Frage stellen? Ich weiß nicht, ob wir das Thema überhaupt anschneiden dürfen, aber ist es richtig, dass du mal eine Fußball-TV-Sendung moderiert hast?
Ich jetzt? Nein. Ja? Ich habe beim Radio gemeinsam mit Arne Zeigler, der jetzt eine lustige Fußballsendung moderiert und über 30 Jahre eine Radiokolumne hat, aus der diese Fußballsendung entstanden ist. Diese Radiokolumne habe ich damals mit ihm gemeinsam erfunden und 3 Jahre gemacht und habe gedacht, das kann man ja nicht sein ganzes Leben lang machen. Aber dann hat mir Arndt jetzt Besseres belehrt. Also er macht das schon seit 30 Jahren jetzt. Also oder seit 32. Jahr. Jetzt haben wir 91 erfunden gemeinsam damals.
Okay, und gehe ich richtig in der Annahme, dass du gerade zitterst, ob der Werder Bremen jetzt absteigt oder nicht?
Da gibt es nichts zu zittern. Das ist in Ordnung, obwohl wir...
Aber ja, da ist die Connection übrigens, Andi Herzog und dergleichen, ja, Heimo Pfeilberger, ja, die Österreich-Connection.
Ja, genau, das ist natürlich... klar, das ist die Österreich-Connection par excellence und Herzog natürlich ist ja auch ein lustiges Kerlchen gewesen und habe dem oft in meinem Leben zugejubelt. Ich weiß nicht, aber war du auch ein Fan gewesen von irgendeinem österreichischen Verein da, wo Herzog gespielt hat?
Ja, damals in den 90er Jahren, wo Andreas Herzog für Werder Bremen so gut gespielt hat, da war man natürlich als Österreicher auch in gewisser Hinsicht Werder Bremen-Fan. Also das kann ich nicht abstreiten. Aber im Grunde genommen schlägt mein Herz. Und darf ich das überhaupt sagen hier für den FC Bayern? Das ist ja als Österreicher irgendwie so der erste Fußballclub, wenn man ins Ausland kommt, wo wirklich Fußball gespielt wird. Und wo man dann auch einmal hinfährt und sich als junger Knabe ein Spiel anschaut im Olympiastadion. Und diese Leidenschaft für den FC Bayern ist damals eben irgendwie hängen geblieben. Aber natürlich, wie Andreas Herzog eben für Werder Bremen gespielt hat und auch wo es die großen Duelle dann gab, FC Bayern gegen Werder Bremen, da habe ich schon große Sympathie auch für den Verein empfunden und auch generell für die Stadt. Also auch alle Leute, die ich irgendwie aus Bremen kenne, ich finde die sehr sympathisch. Und auch der Verein finde ich sehr sympathisch und würde mich sehr, sehr freuen, wenn die natürlich nicht absteigen und weiterhin in der ersten Liga bleiben.
Aber jetzt eine kurze, bevor es ein Fußball-Podcast ausgeht, aber zu Andy Herzog, als er bei Werder unter Magath war, da hatten die ein Trainingslager in Herzlake, was den Spitznamen Schmerzlake bekommen hat, weil Magath ja so ein harter Hund war. Und da hat Andy Herzog sich mit Romjak im Wald verlaufen.
Ja, habe ich gehört.
Genau. Und als er dann ankam, hat er den Bus der Abfahrt gesehen von der Mannschaft. Und Magath hat dann noch so geguckt durch den Rückspiegel und weil der eine Minute zu spät war, ist er dann losgefahren und hat dann Herzog stehen lassen in der Landschaft in Schmerzlake.
Die Anekdoten habe ich auch gehört, ja. Und ja, ich glaube, es ging ja auch so weit, dass der Magath irgendwie seine Spielern das Trinken verboten hat. Ja, also auch das habe ich gehört.
Viele kluge Dinge. Aber jetzt die arme Alina ist wahrscheinlich gar kein Fußballfan.
Ja. Müssen wir aufhören jetzt.
Ja, müssen wir aufhören, sonst wird es jetzt hier stundenlang.
Tatsächlich die einzige Frage, was mir dazu eingefallen wäre, ist, spielt ihr selbst?
Ja, als Kinder und Jugendliche, aber nicht im Verein. Ich war Volleyballer.
Ah, okay. Also nur Fans.
Ja, ich habe schon als junger Bub habe ich schon gespielt. Also ich habe bis zum 15. Lebensjahr, also wie ich dann meine Lehre angefangen habe als Koch, da musste ich ja dann immer arbeiten bis um 8 am Abend am Anfang und nachher bis 10 am Abend. Da ging sich das alles nicht mehr aus mit Trainingszeiten und dergleichen. Also da musste ich dann aufhören. Aber bis zu meinem 15. Lebensjahr habe ich schon gekickt und habe das auch sehr, sehr gern gemacht. Ich war nur im Tor und ich bin nicht unbedingt der größte Mann. Also ich wäre sicherlich kein Bundesliga-Profi geworden, als Tormann zumindest nicht, oder Torspieler, wie man das heutzutage so schön sagt. Ja. Aber Alino, du fährst gern Rad, ja, habe ich zumindest gesehen. Ist das richtig?
Der hat sich gut vorbereitet.
Ich folge sie auf Instagram. Also, und heute habe ich mir ein paar Sachen angeschaut. Das ist richtig.
Total Social Media, Leute. Wahnsinn.
Ja, apropos Instagram, ich will dann später noch ausführlich über Gabi sprechen.
Oh, es gab schon Beschwerden von einem Hamster-Spezialisten.
Zu viel oder zu wenig, Gabi, auf deinem Instagram-Account?
Der Hamster-Spezialist war eher der Ansicht, dass es Gabi nicht gut ginge. Und er hat mir dann ein paar Tipps gegeben, also vielleicht kurz zur Erklärung. Hin und wieder auf meinen Instagram-Account poste ich auch Bilder oder kurze Videos von meinem Hamster oder besser gesagt den Hamster meiner Töchter. Und komischerweise kommen diese Videos und Fotos vom Hamster viel besser an als die Fotos und Videos von meinen Dingen, die ich mache. Und es hat sich aber auch einer gemeldet, eben ein wirklicher Hamster-Experte, der eben mich gewarnt hat, dass die Gabi irgendwie sich falsch ernähren würde oder dergleichen. Und er gab mir dann auch ein paar Tipps, dass man, er zum Beispiel, er tut seinen Hamster einmal in der Woche abwiegen. Also ich fand das schon ein bisschen skurril, muss ich sagen. Also wenn man seinen Hamster einmal in der Woche auf die Waage stellt und dann vielleicht alle 2 Wochen damit zum Hausarzt geht oder zum Tierarzt in dem Fall. Also das war dann schon ein bisschen übertrieben. Also es gab auch durchaus kritische Anmerkungen zu meinen Hamster-Posts, aber der Großteil war sehr, 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 sehr positiv und die Leute schreien nach mehr scheinbar.
Ja, spannend. Aber ich werde da mal die Radfrage aufgreifen, mal schauen, ob wir da auch Gemeinsamkeiten finden. Also ich bin mal schon in Wien total viel Rad gefahren, einfach so, halt, um von A nach B zu kommen. Und dann vor 3 Jahren habe ich mal überlegt, jetzt würde ich voll gerne einmal so längere Radreisen machen und gesagt, getan. Und jetzt bin ich ja aus Kärnten ursprünglich für den David, das ist da im Süden Österreichs, warst vielleicht schon einmal auf Urlaub dort, oder das ist zumindest das, was die meisten sagen.
Ich kenne nur Wien und Innsbruck.
Okay, also ganz im Süden, sozusagen an der Grenze von Slowenien und Italien. Und ich bin sogar aufgewachsen direkt unterm Dreiländereck, also 20 Minuten zum Pizzaessen nach Italien oder 20 Minuten zum Wandern nach Slowenien. Genau, und von dort aus ist aber voll toll, eben Rad zu fahren, weil man da in zwei, drei Tagesetappen von den Alpen bis ans Meer fahren kann. Und zum Teil geht das halt voll schön an den alten Bahntrassen entlang. Und ja, da habe ich irgendwie so eine Leidenschaft dafür entwickelt und bin dann auch selbst, also bin allein unterwegs gewesen, jetzt schon einmal eine längere Tour auch vom Brenner bei Innsbruck bis an den Gardasee und dann weiter bis nach Treviso und habe dazwischen immer wieder geschrieben, also bin so den halben Tag geradelt, dann bin ich irgendwo angekommen, habe mich wo eingemietet und dann bin ich wieder einen Tag geblieben und habe wo geschrieben und ja, ich will heuer jedenfalls wieder so eine Tour machen. Fahrt ihr Rad oder könnt ihr mir was empfehlen vielleicht?
Ich fahre kein Fahrrad. Tut mir leid. Ich bin der Spaziergänger, da kann ich dir gar nichts Flaneur, aber da, ich kann dir das echt. Also Fahrrad, Touren, nee, danke. Wäre jetzt nichts für mich. Ich kann dir auch keine Autotipps geben, ich habe noch nicht mal einen Führerschein, also nie einen besessen. Also ich bin öffentliche Verkehrsmittel und Fuß, also ich bin da raus.
Also ich bin schon im Team Fahrrad, ganz eindeutig, vor allem in der Stadt. Also ich habe selbst kein Auto, habe einen Führerschein und ein Fahrrad, aber ich bin, muss gestehen, eher der Wandertyp. Also ich bin gern lieber zu Fuß unterwegs und auch gerne ein bisschen länger oder auch gerne ein bisschen höher. So lange Touren mit dem Fahrrad finde ich jetzt auch nicht unbedingt attraktiv. Ja, das Einzige, was mir vielleicht noch verbindet, ich schaue mir gern die Tour de France an im Sommer. So nebenbei finde ich das immer ganz interessant, aber ich finde, mit der Tour de France kann ich dich wahrscheinlich jagen.
Also ich meine, ich schaue irgendwie keine Sportdinge an, digital oder so, da habe ich wiederum nicht so die Affinität, aber vielleicht nur zum Fahrradfahren versus Spazieren. Also Spazieren finde ich auch ganz cool, aber ich finde die Geschwindigkeit von Fahrrad ist irgendwie eine ideale, weil man kann jederzeit wo einkehren oder stehen bleiben oder sich was genauer anschauen und andererseits kommt man aber schon ein bisschen voran und also ich bin auch viel am Berg zum Wandern und ich finde, man kommt einfach nicht so weit mit dem Wandern.
Du fährst langsamer und man sieht mehr und man sieht die Dinge genauer, man kann sie genauer betrachten. Ich finde, wenn man mit dem Rad durch die Landschaft fährt, zieht alles sehr, sehr rasch vorbei und man kommt nicht so schnell ins Verweilen und man kommt nicht so ins genaue Betrachten. Insofern finde ich das Wandern und das Spazierengehen eben ein bisschen erholsamer auch, ja, und ein bisschen detailverliebter vielleicht sogar auch. Außerdem hat man nicht die Technik mit, ja, und wenn man ein Rad hat, muss man dann immer wieder den Reifen kleben oder keine Ahnung, die Kette wieder reinheben oder keine solche Dinge machen, die ich überhaupt nicht gern machen möchte, um ehrlich zu sein. Also da verweile ich lieber vor einer schönen Blume, schaue mir die an oder genieße den Anblick und marschiere dann einfach weiter.
Wo seid ihr denn eigentlich beheimatet? Also bist du noch in Brüssel oder bist du dann in Österreich und sitzt du in Wien? Also die Leute von der Österreich Connection, wo wohnt ihr?
Also ich sitze aktuell jetzt gerade in Brüssel, aber ich bin grundsätzlich in Linz, also in Oberösterreich beheimatet und in Brüssel. Also ich habe irgendwie zwei Wohnsitze und sowohl als auch, ja.
Ich bin aktuell auch in Wien, also ich lebe in Wien, aber ich werde jetzt auch wieder mehr in Kärnten sein, wie es aussieht. Also ich möchte so ein bisschen mehr hin und her pendeln, eben da im besagten Süden von Österreich, weil dort die Naturlandschaft einfach sehr viel charmanter ist als das Wiener Becken, würde ich jetzt einmal sagen.
Der Hashtag Books and Sports, der ist schon lange Vergangenheit und trotzdem kommen wir immer wieder auf den Sport. Alina, da du ja jetzt den Podcast auch auf Instagram folgst, es gibt im Sommer dann noch ein paar Radtipps, unter anderem einmal quer über die Alpen. Ich habe hier vor mir echt so einen Schnittstellenzettel liegen, der ist schon ganz wirr jetzt. Eine habe ich jetzt noch, die ist aber so absurd, aber ich komme jetzt von einem Hamster. David, ahnst du, wohin ich komme? Zu einem Mops, der mit diesem Mops darfst du jetzt in die erste Pause überleiten, wie auch immer du das jetzt hinkriegst.
Ja, also ist zumindest, also ich möchte mich ja nicht selber loben, aber ich lobe immer gerne den Zeichner meiner Cover, mit dem ich dann bei den lustigen Lesungen auch immer unterwegs bin und wir viel Spaß mit dem Publikum haben, weil er da ein Schnellzeichner unterwegs ist. Und der Mops auf den Miss Merkel Büchern ist der bestgezeichnete Mops der Welt. So, das ist die Überleitung und der muss manchmal eben auch entsprechende Pausen machen. So, war das gut? Also ich weiß nicht, wie sieht denn unsere Pause aus? Wir gehen jetzt aus.
Wir gehen jetzt einfach nur kurz in die Pause.
Super.
Aber Achtung, ich habe noch einen. Ihr habt gemerkt, David will sich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich habe das ja eben schon mal mit diesen Schnittstellen gesagt. Ich habe hier noch eine stehen. Ja, ihr kommt nicht drauf.
Ich bin gespannt.
Also. Es geht um dich. Was hast du noch mal gelernt?
Koch.
Alina?
Ja, ich habe ans Buch gedacht, aber ich dachte, Buch ist erst später.
Nein, Buch ist genau jetzt im zweiten Teil. Natürlich.
Ah,
deshalb habe ich doch auch die Überleitung mit fremden Federn gemacht.
Ja, Koch, ja, also das habe ich tatsächlich auch schon mir überlegt. Also mein Protagonist im Buch, der ist ja Koch und der hat auch Koch gelernt und macht dann so ein bisschen was anderes. Ich habe es irgendwie lustig gefunden, etwas zu nehmen, was irgendwie angreifbar ist und eine handwerklichere Geschichte. Martin, hast du schon mal überlegt, dass du aus deinem Lehrberuf heraus, muss ich sagen, einen Roman schreibst?
Ja, überlegt habe ich schon natürlich. Ja, aber mein Verhältnis eigentlich zu dem Beruf Koch ist noch ein sehr gespaltenes, muss ich sagen. Ja. Also damals in den 90er Jahren, wie ich angefangen habe zu arbeiten, war ja das noch ein Gewerbe, wo der Küchenchef so ein typisch cholerischer Herrscher war, der rumgeschrien hat und neben dem man nicht unbedingt gerne arbeiten wollte. Ja. Also es gab Fälle, die... Also ich habe wirklich in guten Häusern, auch in Haubenrestaurants gearbeitet, teilweise mit 3 Hauben. Aber da gab es ja Leute und Küchenchefs, die sind halt in der Früh zum ersten Mal gleich einmal zuerst zum Zapfhahn gegangen, haben sich das erste Bier angezapft und haben dann eigentlich den ganzen Tag durchgetrunken. Am Abend waren sie dann teilweise so betrunken, dass sie nicht mehr arbeiten konnten, haben die Pfannen irgendwie durch die Küche geschmissen oder haben teilweise auch die eigene Ehefrau geschlagen in der Küche. Und es gab damals auch noch nicht wirklich so diese Vorbilder, also Jamie Oliver zum Beispiel, der kam erst viel später. Ja, bei mir waren ja irgendwie noch diese altbackenen Küchenchefs im Fernsehen mit diesem großen Hut und der weißen Jacke. Und in diesen Gelängen, also in dieser Mengenlage, ja, fand ich mich irgendwie nie und sah ich mich nie. Und ich fand diesen Beruf dann selbst irgendwie teilweise auch ja etwas abstoßend, muss ich gestehen. Also die Tätigkeit an sich, das Kochen, ja, aus unterschiedlichen Produkten, ja, guten Produkten, etwas Wunderschönes, Kreatives zuzubereiten, ja, das schmeckt, das riecht, das toll ist, das ist immer nur etwas Wunderbares. Ja, aber der Beruf selbst ist natürlich schon eine Knochenarbeit und etwas, wo ich, ja, ich glaube, es hat sich mittlerweile gewandelt, weil auch natürlich die Konkurrenz um gute Köche und der Wettbewerb um gute Köche ist mittlerweile sehr, sehr groß. Es gibt ganz wenige Köche, also die Unternehmer und die Chefs müssen sich was einfallen lassen, damit es diesen Leuten auch gut geht. Mhm. Und auch diese Managementqualität der Köche ist gestiegen. Also früher hatte ja nie jemand eine Ausbildung gehabt, wie man zum Beispiel Personal führt. Ja. Mhm. Also das war ja alles irgendwie so bundesheermäßig, ja, wie bei der Bundeswehr. Ja, man schreit halt ganz laut rum und sagt, wie es gemacht werden muss, aber so richtige Führungstechniken und wie man halt menschlich mit diesen Leuten umgeht, gab es halt damals noch nicht. Ja. Und insofern würde ich, wenn ich einen Roman schreibe, hätte ich ganz gern dieses Gefühl, ja, wo ich mich wieder verbunden fühle, auch mit diesem Beruf und mit dieser Tätigkeit, dass ich irgendwas Schönes davon erzählen kann, weil mein Ansatz beim Schreiben ist ja schon, also ich will ja keine Thriller, ich schreibe keine Thriller oder Krimis oder dergleichen, sondern ich schreibe halt schon über die Liebe. Und mein Ansatz ist halt schon, auf die Dinge zu blicken, dass man etwas Schönes sieht. Also ich habe in der Politik lange genug auf Dinge geblickt, die irgendwie nicht schön waren und die nicht gut anzusehen waren. Und ein Grund, wieso ich auch schreibe, ist eben, mir die Zeit zu nehmen, ja, auf die Welt zu blicken und die schönen Dinge sehen zu dürfen. Und wenn mir das einmal gelingt, wieder bei diesem Kochberuf, ich glaube, dann könnte ich mir vorstellen, auch vielleicht an meinem Protagonisten als einen Kochprotagonisten zu haben oder vielleicht sogar mal einen Politiker, nur da fehlt mir noch irgendwie noch mehr die Fantasie als wie beim Koch, muss ich gestehen. Also wie ich einmal einen schönen, romantischen Roman über einen Politiker erzählen kann, also da fehlt mir völlig die Fantasie, muss ich gestehen.
Erzähl uns, Alina, ein bisschen mehr aus deinem Buch. Zweiter Roman, das haben wir ja schon gehört, Fremde Federn ist der Titel und es geht um Koch, aber es geht um viel, viel mehr.
Gerne, ja. Also ja, ich sage immer, das Hauptthema ist schon Altenpflege, aber das Buch beschreibt deshalb halt auch so viel mehr, weil ich das Gefühl habe, Pflege ist nichts, was isoliert stattfindet. Und deshalb ist es auch nicht nur ein Buch über Pflege, sondern eigentlich ein Buch über das Leben von mehreren Personen, die ein Pflegethema haben. Und genau, also der Tom, das ist eben unser Protagonist, der ist jetzt um die 30, hat Koch gelernt und ist dann, weil er neugierig ist und irgendwie auch weiterschauen wollte, aber jetzt auch wieder an dich denken müssen, Martin, in ein Mehlwurm-Startup reingegangen, die produzieren aus Mehlwurmproteinen unterschiedliche Nahrungsmittel, so Burger-Patties oder Granola und so weiter. Und der Tom ist dort Produktentwickler. Und er wird versetzt und zieht dann bei seiner Oma, der Rosemarie, ein. Und die wohnt in einer anderen Stadt und deshalb denkt er sich, na, das ist ein bisschen billiger und das passt jetzt ganz gut. Ich schaue mir das an mit der Oma und er war als Kind immer mal wieder bei der Oma, hatte ein gutes Verhältnis und das rennt am Anfang total gut. Die beiden verstehen sich und das ist irgendwie eine lustige WG, aber jetzt ein bisschen eine außergewöhnliche, bis jedenfalls zu dem Punkt, wo die Rosemarie stürzt und sich einen Oberschenkel-Hals-Knochenbruch zuzieht. Und ab da kommt dann sozusagen das Ganze ins Rollen und es geht darum, wie geht's jetzt weiter? Und nach einem Krankenhausaufenthalt ist der Tom halt in der Pflegesituation, ist mega überfordert und nicht nur mit der Pflege an sich, sondern vor allem auch mit den Fragestellungen, die es rundum braucht. Ja, wie komme ich zur Unterstützung? Wer unterstützt mich wie? Was kostet das? Und so weiter. Also eigentlich diese mühsamen Themen, die total viele Familien, mit denen sich viele Familien konfrontiert sehen. Und genau, der Tom entscheidet sich schließlich für 24-Stunden-Pflegemodell und es kommen dann Betreuerinnen ins Haus und ab da gibt es sozusagen ein wildes Auf und Ab von den 3 bis 4 Personen, wie die da gemeinsam tun. Und der Tom hat weiterhin seine beruflichen Herausforderungen, der hat auch noch 1-2 Liebesdinge offen. Die Betreuerinnen aus Südosteuropa, die sind auch nicht durchgängig glücklich natürlich. Und die Rosemarie sowieso nicht. Die will eigentlich gar keine Betreuung. Die will eigentlich weiterhin das alles selbst machen. Und ja, so entstehen einfach sehr viele Herausforderungen. Und genau, also das viel mehr werde ich jetzt gar nicht mehr verraten, weil dann ist der Spoiler doch zu groß. Aber so ist das angesiedelt. Und wie gesagt, also es ist mir eben schon wichtig gewesen, so eine junge Perspektive auf das ganze Thema einzunehmen, weil in den meisten Familien ist es ja so, dass das quasi die Generation meiner Eltern das Pflegethema übernehmen muss. Und ich wollte aber eben so einen jungen Menschen da reinsetzen und schauen, hey, was machst du jetzt mit der Situation? Und genau, also das sind so die fremden Federn. Naja, und der Titel vielleicht noch, oder vielleicht, was glaubt ihr, ist die Assoziation der fremden Federn? Das würde mich interessieren.
Ja.
Traut sich niemand?
Nein, löse es selbst auf.
Ich habe tatsächlich keine Assoziation zur Pflege bei fremde Federn. Also, das ist.
Du hast das auch nicht mit dem Hühnerstall erzählt.
Ja, wobei die Hühner, die sind ja eh so quasi das Aufgelegte, aber genau, fremde Federn geht es eigentlich darum, dass in Österreich und meines Wissens auch in Deutschland, die ja vor allem häusliche Altenpflege vielfach von Pflegekräften aus dem Ausland verrichtet wird. Und deshalb ist die Assoziation, das Gesundheitswesen schmückt sich hier mit fremden Federn. Und aber wie gerade angemerkt wurde, es gibt auch noch einen Hühnerstall im Garten von der Rosemarie, die dann vor allem gegen Ende hin noch einmal eine sehr große Rolle spielen. Also diese 3 Hühner, nicht nur in der Demenzerkrankung von der Rosemarie, sondern auch im Geschichtsverlauf noch eine wichtige Rolle spielen. Und deshalb sozusagen die doppelte Assoziation, eben einerseits eben sich mit fremden Federn schmücken, aber auch die Federn der Hühner. Genau, ich glaube, das ist einmal so die Kurzversion von meinem Buch.
David, erzähl uns du doch einmal was von deinem neuen Buch. Es ist ja jetzt mal sehr was Persönliches, oder?
Ja, David, du kannst ja eigentlich direkt da ansetzen. Ich muss ja nur das Buch dann hinten anfangen, im Epilog.
Ja, und auch schon ein bisschen davor. Klar, also Pflege am Ende des Lebens ist auch ein Thema in dem Roman. Und solange wir leben, da geht es eigentlich um 80 Jahre deutsch-jüdische Geschichte. Also da geht über die ganzen 80 Jahre, also knapp von 37 bis halt in, ja, fast in die Jetztzeit. Aber wird eben erzählt aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven, zwei verschiedene Erzählstimmen. Das eine ist ein junger Jude, der aus Wien hat fliehen müssen, mit im Alter von 23. Die andere Person ist eine junge Frau, die in Deutschland halt in Bremen als Kriegskind aufwächst. Paar Jahrzehnte später werden sie ein Liebespaar, und beide machen auf ganz unterschiedliche Art und Weisen unglaubliche Sachen durch, wirklich große Geschichten, und diese beiden Menschen sind meine Eltern. Genau, das ist im Prinzip das in der Kürze der Geschichte. Und naja, wenn man thematisch fragt, was ist dann da alles drin? Also ich habe dieses Buch, haben jetzt schon viele, viele Menschen gelesen, und das ist fast wie ein Rorschach-Test, also eigentlich nur begeisterte Reaktion, aber worauf sie anspringen, das sind immer ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt zum Beispiel auch welche, die haben gerade auf die Frage von Pflege, von wie man Vater abgebaut hat in den letzten Jahren seines Lebens. Der hat für sich selbst die Entscheidung getroffen, sich nicht in ein Pflegeheim begehen zu lassen, sondern sich nur von seiner Frau pflegen zu lassen und so weiter und so fort, und hat sich dann umgebracht, als die Frage des Pflegeheims anstand. Hat viele, viele Gründe, die auch dann im Holocaust zurückliegen. Und andere wiederum springen halt ab auf die Geschichte. Also mein Vater war durch den Holocaust traumatisiert, war ein Alkoholiker. Aber als er nach Deutschland halt kam und meine Mutter kennengelernt hat, 20 Jahre jünger, da hat sie gesagt, ich krieg mit dir nur ein Kind, wenn du aufhörst zu saufen. Und dann ist meine Mutter mit ihm in ein Hotel gegangen, und dann haben die seinen Entzug gemacht, und er hat nie wieder einen Tropfen Alkohol angerührt, so dass einige Leute auch besonders angerührt sind von den Alkoholiker-Sachen, die und der Alkoholgeschichte in dem Roman. Andere wiederum ganz simpel sagen, Mensch, das ist ja genau wie bei einer Mutter, die hatte auch war auch Verkäuferin bei Karstadt und hatte auch immer ein bisschen Schwierigkeiten mit der Klassengesellschaft im Wirtschaftswunder Deutschland und. Also ihr seht, es ist ein großer Strauß. Worauf Leute besonders emotional anspringen, hängt von der individuellen Familiengeschichte auch oft ab. Aber bei meinen Eltern gab es eben so gut wie alles. Und das Besondere ist eben diese beide Perspektive. Also wir reden über jemanden, der seine Familie im Holocaust verloren hat und aus Wien hat fliehen müssen und in Israel, also in Palästina war, dann Unabhängigkeitskrieg Israel, dort im Militär war, später zur See fuhr, einmal die ganze Welt gesehen hat. Und ein deutsches Kriegskind, das Bremen eigentlich nie verlassen hat. Und es sind zwei sehr große unterschiedliche Perspektiven, aber Menschen können da sehr, sehr, also wie ich das jetzt gemerkt habe, sehr, sehr, sehr andocken. Und was mich auch besonders berührt hat, jetzt haben es so die ersten Jüngeren gelesen, ich habe immer gedacht, ah, das ist jetzt so für meine Generation, ich sag mal 50 plus, Babyboomer. Aber es haben auch jetzt ein paar Jüngere gelesen und haben dann auch das Buch in zwei Tagen weggelesen. Also das war schon auch beeindruckend, das zu hören. Ja, also das ist also im Prinzip also ein großes Buch über meine Familiengeschichte. Ich persönlich komme da zwar als Figur vor, weil ich ja zum Leben meiner Eltern gehöre, aber es ist jetzt kein Familienroman, Elternroman nach dem Motto, warum ich so geworden bin, wie ich bin oder was das alles mit mir gemacht hat etc. pp., sondern es geht tatsächlich um meine Eltern.
Was hat denn das Schreiben mit dir gemacht? Hat es deinen Blickwinkel verschoben, also den Blickwinkel auf deine Eltern? Hast du sie neu kennengelernt?
Also es hat, also erstmal hat es mich mehr beglückt als deprimiert, obwohl so viel Schlimmes geschehen ist, weil ich meinen Eltern mich wieder näher gefühlt habe. Also ich habe mich ja nie fremd gefühlt, aber dann nochmal nahe gekommen bin. Also es ist ja was ja klar, wenn du stundenlang pro Tag dich mit deinen Eltern beschäftigst, weil du da über sie schreibst, dann kommt man ihnen näher, als wenn man nur ein, zweimal am Tag an sie denkt. Schwierig waren so Sachen, ich sag mal, Trauma ist immer ein großes Wort, aber schlimme Erlebnisse, die ich mitgekriegt habe. Da war es schwer, sie sozusagen aus der Perspektive meiner Eltern zu schreiben und nicht aus meiner. Also mich sozusagen aus dem, was es mit mir gemacht hat, rauszulösen und mich in meine Eltern zu versetzen. Das war dann halt schwer. Ich habe festgestellt, dass viele mutige Entscheidungen, die sie getroffen haben, also mein Vater, kam aus Wien, hat sich in diese Frau bei einem Landgang verliebt in den 60er Jahren, hat gesagt, ich kann mit einer jungen Deutschen nicht nach Israel gehen, das geht nicht, kann da keine Familie mit ihr haben, das geht nicht 20 Jahre nach dem Holocaust. Und dann die mutige Entscheidung zu machen, Mensch, dann gehe ich ins Land der Täter, weil ich diese Frau so liebe. Und auch meine Mutter, das ist ja auch nicht die war alleinerziehende Witwe, der Mann ist gestorben, bevor sie mit 20 Mutter wurde. Dann hat sie mit Ende 20 meinen Vater kennengelernt. Und das ist auch eine mutige Entscheidung zu sagen, okay, der ist Alkoholiker, dann gehe ich mit ihm in den Entzug. Der ist 20 Jahre älter, der ist Jude und dennoch leben wir halt, wollen wir hier gemeinsam halt leben. Und da stelle ich dann natürlich jetzt in meinem Alter, wenn man sich das alles nochmal dann wirklich chronologisch auch schön durchgeht, dann halt fest, boah, waren die mutig. Also das ist ungewöhnlich, sehr, sehr ungewöhnlich, weil er ist ja nicht zurückgekommen nach Wien. Das wäre ja, das passiert dann ja, aber der ist einfach dann 20 Jahre später, also eigentlich noch mehr, weil er ist ja 38, hatte er fliehen müssen, dann 1965 dann in das Land der Täter gegangen. Und ja, also ich finde das, also mir ist dann einiges nochmal klar geworden, wie viele ungewöhnliche und mutige Entscheidungen, borderline irrsinnig auch, das kann man im Buch lesen, die dann getroffen haben. Und das hat mich ihnen dann, ja, hat nochmal Anerkennung gebracht.
Spannend ist immer das, was natürlich im Text drinnen steht, aber ich denke mal, bei dieser Art des Schreibens ist es natürlich auch spannend, was nicht in diesem Text steht. Also was wurde weggelassen? Gab es da große innere Diskussionen, also du mit dir selbst, was man da jetzt reinschreiben darf und was man nicht reinschreiben darf? Hast du was weggelassen, wo du gesagt hast, das geht mir ein Stück zu weit?
Nee, es gibt ja unterschiedliche Gründe, Dinge wegzulassen. Also da kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, weil natürlich muss man, habe ich da viele Entscheidungen treffen müssen, sehr unterschiedlicher Natur. Also das eine ist natürlich, ich habe es ja eben schon angedeutet, es gibt viele Dinge, die mit mir zu tun haben, aber das ist nicht das, was für den Leser interessant ist, weil das Buch hat ein anderes Konzept. Dann ist auch natürlich die Frage, was ist jetzt für den Leser interessant, sozusagen, dass das Ganze auch einen Fluss hat. Also es hat ja auch ein Handwerk, so ein Roman. Und es soll ja auch, also in zwei Tagen schön durchgelesen werden. Das soll nicht irgendwie retardieren etc. Also machst du auch dramaturgische Entscheidungen, die dazu führen, dass du sagst, na ja gut, also diese Kehlkopfkrebserkrankung, die erzähle ich jetzt nicht auch noch mit, weil wir hatten schon das und das Thema und nachher kommt noch das, kommt noch die Krebserkrankung der Schwester etc. Das heißt, aus den Gründen macht man etwas weg. Dann eben aus teilweise auch aus Gründen sozusagen, die mit Nachkommen von lebenden Personen zu tun hat, da musst du natürlich auch anders mit umgehen, wenn du darüber schreibst oder nicht. Da musst du auch Entscheidungen treffen, was kommt in so ein Buch hinein und was nicht. Und der Rest ist dann aber tatsächlich so wie immer, alles, was emotional war, ist, schreibe ich. Es muss emotional wahr sein. Jedes Buch muss das besonders emotional wahr sein. Und dann ist es dann doch ein drauf losschreiben. Dann ist es ein Schreiben, sich dann einzutauchen und dann machst du keine bewusste Entscheidung. Also die machst du ja, oder mache ich in erster Linie vor dem Schreiben und nach dem Schreiben, aber nicht während des Schreibens. Und dann entstehen während des Schreibens natürlich ganz viele Dinge, die wunderbar sind, die neu sind, und dann guckst du nachher nochmal drauf, kannst du das so erzählen oder nicht. Aber ja, es waren enorm viele Entscheidungen, die zu treffen waren, und naja, ich habe ja eben erzählt, ich gehe gerne spazieren. Es waren auch sehr viele lange Spaziergänge, auf denen die Entscheidungen getroffen werden. Es wurden auch Szenen wieder rausgeschmissen, weil sie genau gewisse Kriterien, sei es dramaturgische, sei es emotionale oder sowas, Aber es gab keine Frage von, das geht niemandem was an. Also es gab keine Sachen, wo ich gedacht habe, darüber kann ich nicht schreiben, weil das ist, ja, es ist emotional wahr. Die haben große Sachen erlebt, die haben schlimme Sachen erlebt und warum soll ich da was verheimlichen?
Und jetzt hast du so damit deinen Abschluss gefunden oder einen besseren Abschluss gefunden?
Abschluss womit?
Also in der Beziehung zu den Eltern. Also war das nee, etwas, wo du gesagt hast, das muss man machen, um jetzt auch mal fertig werden mit etwas? Oder?
Nein, dann ist ja kein therapeutisches Buch in dem Sinne.
Nein, es war einfach eine schöne Geschichte und die erzählt werden wollte.
Also wie ich persönlich finde tatsächlich, also das klingt jetzt ein bisschen vielleicht angeberisch, aber ich finde es tatsächlich aus tiefstem Herzen so. Ich finde es eine große Geschichte. Natürlich kriegt man auf dem Weg dann wieder neue Blicke halt, aber ich glaube persönlich, ist wahrscheinlich, wenn ich mit 60 oder mit 70 auf meine Eltern gucke, gucke ich auch nochmal anders. Also das ist ja etwas, was Abschluss in dem Sinne nicht hat, sondern immer wieder beschäftigt man sich ja neu mit seinem Leben, mit den Sachen, mit Freunden und dann eben auch mit den Eltern. Also ich jedenfalls. Und dann kommt natürlich hinzu, David Milch hat das in seiner Biografie, David Milch, Autor von Deadwood NYPD Blue. Ich habe den mal kennengelernt vor einer Woche mit ihm, durfte mit dem hinterherlaufen und der hat mal gesagt, den Schmerz nehmen, um mit möglichst viel Wahrheit etwas Schönes draus machen. Das ist Schreiben. Und mit schön heißt ja nicht, dass man dann irgendwie da Disney-Film, sondern eben etwas hat, was emotional ist, was berührt, was den Menschen etwas gibt. Weil, und da komme ich jetzt nochmal zurück auf das, was nochmal vorhin gesagt wurde, als du über Liebe geredet hast. Ich glaube ja, Schreiben ist ja dazu da. Ich mag nämlich auch keine Thriller schreiben und Serienkiller, Slasher und auch alle Angebote, jemals Tatorte zu schreiben, habe ich abgelehnt. Weil ich glaube, Schreiben ist dazu da, den Menschen zu zeigen, was ihr positives Potenzial sein kann. Also, dass es, was es Gutes gibt. Jetzt in dem Buch geht es auch viel, klar, also um das neue Wort Resilienz, das meine Eltern nicht kannten und wir ja auch seit ein paar Jahren alle. Aber ich glaube tatsächlich, beim Schreiben geht es wirklich, oder mir geht es darum zu zeigen, naja gut, was ist das Gute, was ist das Potenzial in dem Menschen? Gut, bei einem Miss Merkel-Roman, das ist eine gut schmeckende Praline, da, ne, also das soll toll sein, das soll unterhalten sein, aber auch bei anderen humoristischen Romanen war das immer mein Anspruch. Es war bei meinem Roman über den Warschauer Ghetto-Aufstand der Anspruch. Ich habe einen in Spanien preisgekrönten Film gemacht, der auch im Warschauer Ghetto spielt. Da geht es eben auch um diese Dinge und welche Kraft Menschen entwickeln können. So, und jetzt fange ich an zu predigen, wie ich gerade selbst merke. Wahrscheinlich sind alle schon am E-Mail bearbeiten. Egal, ich höre jetzt auf, aber so ist es halt.
Ja. Nein, also ich habe dir gerne zugehört. Ich schreibe noch keine E-Mails nebenbei.
Ich auch nicht.
Ich wollte nur sagen, also man kennt es ja von Zoom-Calls, wenn dann irgendwie so Kameras so nach und nach irgendwie ding, alles wird schwarz, Audio ist aus. Und das ist natürlich das Surreale an dieser Situation, wo wir uns nicht sehen können, dass ich natürlich jetzt gar nicht weiß, hört mir überhaupt noch einer zu. Aber okay, das war jetzt auch so gemeint, das war gar kein Vorwurf, sondern scherzhaft. Ich merke, an gewissen Punkt, immer wenn ich an den Punkt komme, was Schreiben bedeutet, fange ich an. Komme in so Predigt vor.
Ich glaube, weil wir uns nicht sehen, das sieht man auch nicht, dass wir gerade nachdenken. Was mir gerade noch in Sinn kommen ist, dass du sagst, für die war das dann so klar, was da drin sein darf und was nicht. Ja? Also ich habe mit dem schon herumgehadert, jetzt auch bei dem Buch aktuell, weil mein erster Roman, der ist sehr autofiktional, wie man ja sagt. Ja. Also schon viele Punkte aus meinem eigenen Leben und das hat mich dann im Nachhinein manchmal schon ein bisschen genervt, muss ich sagen, dass halt diese Fragen immer so sehr auf mich als Individuum abgezielt haben und nicht mehr auf das Buch. Deshalb war ich dann jetzt irgendwie vorsichtiger bei dem Roman. Und meine Großeltern waren ja beide in der Pflegesituation eben und ja, ich wollte es irgendwie weiter von mir wegrücken. Deshalb, für mich war das schon immer wieder viele Fragen, wie weit hole ich da wen rein, den ich kenne? Oder wie weit sind das Geschichten von anderen? Also ich finde es spannend, dass du sagst, für dich ist das ganz klar abgegrenzt, du machst das vorher und nachher.
Ich habe die Regel, da muss man natürlich sagen, das ist jetzt ein Roman, über den ich vorher 15 Jahre nachgedacht habe. Und diese Regel habe ich für mich eben festgelegt, es geht nicht um mich, es geht um die Eltern in dem Fall. Und natürlich spiele ich eine Rolle. Aber deswegen kriege ich jetzt auch vergleichsweise wenig Nachfragen zu mir. Ne? Also sozusagen in den ganzen Interviews reden wir über meine Eltern und fast gar nicht über mich, weil ich das eben so abgegrenzt habe, weil es das halt wegnimmt. Das ist nicht nur eine innerliche Entscheidung da, sondern auch eine dramaturgische. Ich finde es aber auch, es ist aber auch von daher einfacher, weil meine Eltern auch schon so lange verstorben sind. Also wenn du so wie du, das stelle ich mir sehr schwer vor, Überlebende zu schreiben, also aus dem richtigen Leben dann halt zu nehmen, ohne dass die nachher mit Heugabeln und Fackeln bei dir vor der Tür stehen. Das finde ich schwierig.
Ja, also die sind mittlerweile auch beide verstorben. Also auch während ich das Buch geschrieben habe, war das schon so. Von dem her doch ein bisschen mehr Distanz.
Aber ich meinte eher das Drumherum, ne? Also ich meinte das Drumherum manchmal. Also so wenn Leute, also ich kenne
also die Pflegekräfte
Leute beleidigt und sagen, du hast uns da in der Fernsehserie drin gehabt. Und ich denke, wieso habe ich euch in der Fernsehserie drin gehabt? Ich habe euch gar nicht geschrieben. Ne? Also wenn ich dann, und dann ist es natürlich schwieriger, wenn man dann eben, du wirst ja nicht nur über die Großeltern geschrieben haben, sondern ja auch über andere, die noch da sind. Und da stelle ich mir schwer vor.
Ja, also ich glaube, da reden wir irgendwie ein bisschen aneinander vorbei. Also ich meine tatsächlich dieses, man legt ja bloß, ja, und man legt ja schon auch irgendwie das Leben von anderen bloß, und das ist für mich schon noch so ein stärkeres Abwägen. Aber ja, wenn du sagst, du hast 15 Jahre nachgedacht, das geht sich bei mir nicht aus.
Ja, es ist tatsächlich, und ich schreibe ja auch mit, da sind schlimme Dinge dabei, aber ich finde tatsächlich, dass also ich sage jetzt mal, mein Sohn, der hat, als ich gesagt habe, naja, ich habe ja meinen Eltern irgendwie nie Vorwürfe für irgendwas gemacht, und dann sagte er, ja gut, das waren schreckliche Situationen, dann haben sie halt ihr Bestes gegeben. Also der hat das dann gelesen. Und ich glaube, das ist dann halt der Punkt. Also deswegen ist es kein Bloßlegen, sondern tatsächlich mit Wahrheit über etwas erzählen, was, und das wird bei deinem Pflegeroman ja auch so sein, mit Wahrheit über etwas erzählen, was viele Menschen angeht.
Ja, voll, na, da bin ich bei dir. Also immer nur, wenn man in dieses Detail dann einsteigt und dann eben so über intime Pflegedetails zum Beispiel auch schreibt, und so ist es trotzdem irgendwie. Es kommen trotzdem jetzt oft in Interviews und so die Nachfragen nach meinen Großeltern. Dabei sind diese Personen ja fiktiv. Also die Rosemarie ist ja nicht meine Oma. Ja. Das ist, also das ist nur der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Aber ich glaube, wir verrennen uns da ein bisschen. Aber ich finde es jedenfalls spannend, wie deine Herangehensweise da ist. Martin, hast du was treibt dich um, wenn du über das nachdenkst, was wir da besprechen?
Naja, ich denke viel an den ersten Roman, den ich geschrieben habe, also eher so mein Testobjekt, mein Versuchsobjekt. Das war ein sehr autobiografischer Roman, und ich muss gestehen, dass mir das sehr, sehr schwer fiel, über mich selbst zu schreiben. Also es ging um eine Vater-Sohn-Beziehung, die mehr oder weniger gescheitert war, und es ging um das Thema Versöhnen. Und ich tat mir da ehrlich gesagt sehr, sehr schwer. Ja. Also mein Vater lebt noch, ja. Und ich musste da immer wieder so Grenzen ziehen. Also was sage ich, was sage ich nicht? Darf ich das sagen, darf ich das nicht sagen? Wobei natürlich da hinzukommt, dass ich zu dem Zeitpunkt und jetzt ja auch noch nicht kein so erfahrener Romanschreiber bin, ja, wie es der David zum Beispiel ist. Also jemand, der schon ganz, ganz viele Romane erzählt hat, geht vielleicht sozusagen mit den Inhalten und auch mit den dramaturgischen Herausforderungen von so einem Buch ganz anders um. Bei mir war es das Erste, und ich habe so das Gefühl gehabt, so beim ersten Roman, dass es vielleicht nicht unbedingt ratsam ist, ja, so viel Autobiografisches hineinlegen zu wollen, weil es eben dann noch viel mehr Konfliktstoffe gibt, dann mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ja. Also wenn man irgendwie frei erfinden kann, wenn man irgendwie sich alles irgendwo herzaubern darf, ja, was eine ungeheure Freiheit auch ist des Schreibens und was mir eigentlich auch viel mehr Spaß macht, um ehrlich zu sein. Ja. Also man muss sich nicht so in diese Ketten der Wirklichkeit legen, sondern man kann einfach irgendwie frei darauf losschreiben. Da ist es, glaube ich, schon vor allem am Anfang auch ein bisschen leichter. Aber auf der anderen Seite denke ich mal, vielleicht war eben dieser Text noch gar nicht so reif dafür, dass er geschrieben wird. Ja, also auch vielleicht ist die Beziehung, die ich zu meinem Vater habe, vielleicht noch gar nicht reif dafür, sie aufzuschreiben. Also mich hat dieses Thema ja schon sehr, sehr beschäftigt und ich bin eben dann übergegangen eben zu dem aktuellen Buch, das jetzt gerade erschienen ist. Da habe ich das ganz, ganz weggelassen. Also da ist nicht wirklich was Autobiografisches dabei. Ja, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, es gab bei mir einmal so diesen Moment, wo ich überlegt habe, selbst Priester zu werden und wo ich da in Innsbruck vor der theologischen Fakultät stand und mich dann aber gegen das Studium der Theologie entschieden habe und für die Frauen entschieden habe. Also es war dann schon so auch eine Entscheidung, die mein Hauptprotagonist, der Monsieur Haslinger, für sich treffen musste. Es geht ja schlussendlich um einen Wiener Priester, der eigentlich aus einer sehr naturwissenschaftlichen, affinen Familie kommt, aber für sich selbst entschieden hat, eben Priester zu werden, weil er damals eben ein Vorbild für sich gesehen hat. Und der dann die deutschsprachige Gemeinde, die katholisch-deutschsprachige Gemeinde in Brüssel langere Zeit geleitet hat und schlussendlich aber auch emeritiert ist und in Pension gegangen ist und hat natürlich dann sein zölibatäres Leben bis dahin sehr, sehr erfolgreich, wenn man das in dem Zusammenhang sagen kann, gelebt. Aber wie es halt dann so ist bei Menschen oder bei Menschen, die lange Zeit ihrem Beruf nachgegangen sind oder wie er der Seelsorge nachgegangen ist, dann in der Pension, wenn eine wesentliche Säule eigentlich des eigenen Lebens wegbricht, nämlich die berufliche Tätigkeit, dann fällt man plötzlich in so ein Vakuum. Und bei ihm war das auch so. Und genau in diesem Vakuum plötzlich zieht im Nachbarhaus die Madame Janssen ein, eine EU-Diplomatin, die selbst pensioniert ist mittlerweile. Und da lernen sie halt schlussendlich kennen und auch lieben. Also es ist eine Liebesgeschichte und die fiel mir dann schlussendlich, um den Bogen auch jetzt wieder zu spannen, doch viel leichter auch zum Schreiben, wie eben das Autobiografische davor, das ich versucht hatte.
Darf ich da kurz, möchte ich gerne was zu sagen. Also ich meine, ich bin ja diese Reise dann auch etwas länger gegangen. Das eine ist natürlich, was du gesagt hast, die handwerklichen Mittel. Ne? Also es ist sicherlich auch dann eine Frage von Erfahrung. Und das andere ist ja, die Erfahrung macht man ja, also was ist autobiografisch eigentlich? Ich meine, beim Schreiben, also ich versetze mich also auch bei den komischen Romanen, ich versetze mich ja in die Person hinein. Das ist ja ein bisschen wie ein Schauspieler. Dustin Hoffman ist ja, wenn er Tutsi spielt, ist was von Dustin Hoffman da drin. Und wenn was Tod eines Handlungsreisenden ist, auch was von Dustin Hoffman drin. Und so ist es ja beim Schreiben. Alle Figuren haben ja etwas von einem selber. Und man geht dann da ja auch rein. Also
definitiv.
Es ist ja immer so beim Schreiben, wie wäre ich, wenn ich diese Person wäre, die dem das passiert. So, das heißt also, die Grenzen des Biografischen sind ja fließend, weil man immer ja was von sich selber halt nein tut. Also ich nehme immer den Schauspielervergleich, weil das da evidenter ist für die Menschen, aber es ist beim Schreiben ja genauso, nur dass wir gleich viel, 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 viel mehr Rollen da halt haben. Und das Autobiografische ist natürlich dann, also wenn man wirklich sagt, so und jetzt erzähle ich hier aus meinem Leben, das macht es natürlich dann sehr viel schwerer und dass ich jetzt sozusagen da auch lange über dieses Buch nachgedacht habe, hat auch sicherlich was damit zu tun, dass ich vor 15 Jahren vielleicht auch noch gar nicht die Mittel dazu gehabt habe, dieses, also handwerklich, Reife etc., um dieses Buch zu schreiben.
Auf jeden Fall, also ich glaube, dass die Grenzen sehr wohl natürlich fließend sind, aber ich glaube, das Motiv, ja, mit dem man an den Text herangeht, ist alles anderes. Ja. Also der eine versucht, ganz nahe an die Wirklichkeit heranzukommen und der andere verliert sich im Schein. Ja. Also die Grenze zwischen Sein und Schein oder wie will ich da hinkommen, glaube ich, ist schlussendlich die Frage. Ja. Und ich glaube, es geht um das Motiv. Also der eine will wirklich an die Wirklichkeit nahe rankommen, ja, und hadert vielleicht auch damit, dass die Wirklichkeit ihm an der einen oder anderen Stelle halt eine furchtbare Falle stellt, ja, und er jetzt nicht diese Freiheit hat, ja, die man jetzt vielleicht bei einem anderen Roman jetzt hätte. Also ich glaube, da zieht man eher die Grenze. Also was will ich? Ja, aber natürlich, sonst ist es fließend. Also auch das, was ich jetzt geschrieben habe mit der Liebende, es ist ja alles sozusagen aus der eigenen Feder gekommen. Also ich kann mich ja nicht abkoppeln von diesem Text und kann sagen, der hat jetzt gar nichts mit mir zu tun. Na, selbstverständlich hat der was mit mir zu tun. Und wenn man jetzt da tiefenpsychologisch reingehen will, findet man wahrscheinlich ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, ja, die vielleicht jetzt nicht unbedingt hier auch breittreten würde. Aber selbstverständlich, also das ist schlussendlich mein Roman, ja, mein Text. Also da steckt ganz, ganz viel von mir drinnen und ist dementsprechend auch, wenn man das so sagen will, ja, unter Anführungszeichen, etwas Autobiografisches.
Ja. Ja, und der Anspruch muss ja immer sein, emotional wahr zu sein. Und eine Geschichte kann emotional wahr sein, auch wenn sie auf einem anderen Planeten spielt. Also das ist ja ein Missverständnis, dass man sagt, die Realität, das ist real. Also die emotionale Wahrheit, also nehmen wir Rotkäppchen, ne? Also ist das jetzt ein, klar, also wird vermutlich keine Dokumentation sein, dieses Märchen, aber es geht natürlich um die Angst, in einem Wald zu sein, dunkeln vor Ungeheuer etc., pp., um Mut und sowas. Also da ist eine emotionale Wahrheit da drin. Und das ist ja bei den Mythen auch so oder Bibel oder was auch immer. Wir reden ja über eine emotionale Wahrheit, die uns etwas gibt. Und ich glaube, der kann man sich ja in allen Texten verpflichtet. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Realität, dies, das, dass es auch ein bisschen ein Missverständnis ist, was eine Geschichte ausmacht, dass nur wenn man denkt, naja gut, das war irgendwie autobiografisch, wird sie dadurch ja nicht berühren, ne? Oder erkenntnisreicher zwingend, ne? Also nicht zwingend, sondern dass diese andere Verpflichtung zu sagen, naja, was will ich eigentlich selbst erzählen und was will ich beim Leser erreichen, dass es darum geht. So, jetzt fange ich wieder
an
zu predigen.
Also kein Problem. Ich wollte nur sagen, ich finde diesen Begriff emotionale Wahrheit eigentlich sehr, sehr schön, muss ich gestehen. Und es ist ja auch so, also jetzt, wo ich diesen Roman geschrieben habe, ist mir natürlich auch aufgefallen, man versucht ja auch diese Protagonisten so nahe wie möglich an sich ranzuholen. Also man hat vielleicht jemanden im Hinterkopf, also bei Monsieur Hasling habe ich ganz klar zu meinen ehemaligen Englischlehrer im Hinterkopf, den ich sehr, sehr geschätzt habe. Also ich habe einen Menschen im Hinterkopf, den ich selbst nahe stand, den ich mochte, den ich teilweise vielleicht sogar liebte. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, um dieser emotionalen Wahrheit, wie du gesagt hast, eben auch nahe zu kommen. Ja? Also wahrhaftig zu sein in dem, was man sagt, in dem, was man schreibt. Ja? Und einen Ton zu treffen, eine Melodie zu treffen, ein Gefühl zu treffen, das schlussendlich dann auch beim Leser wieder ankommt. Also ich finde diesen Begriff wunderbar. Der ist mir so eigentlich noch nie aufgefallen.
Und den lassen wir jetzt kurz auf uns wirken.
Eine Frage zu dieser emotionalen Wahrheit und ich habe es am Anfang habe ich es kurz einmal geschildert, dass ich so, wenn ich schreibe, mich teilweise eben versuche, eben diese emotionale Stimmung sozusagen reinzuversetzen, die ich dann schlussendlich auch im Text widerspiegeln möchte. Also keine Ahnung, mit Duft, mit Licht, mit Musik oder dergleichen. Frage an David oder auch an dich, Alina. Habt ihr irgendwelche Techniken, um genau in diese Stimmung zu kommen oder müsst ihr gar nicht in diese Stimmung zu kommen, sondern könnt ihr das irgendwie rein aus dem Kopf raus sozusagen auf den Text projizieren? Gibt es da vielleicht irgendwelche Techniken, die man sich vielleicht noch draufpacken und aneignen kann?
Ich lasse Alina jetzt den Vortritt. Dann kann ich gerne noch was dazu sagen.
Also ich fürchte, ich habe da irgendwie gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich glaube, meine Techniken, also bei mir spielt sich schon das Allermeiste wirklich in mir ab. Mir helfen extrem die Noise-Canceling-Kopfhörer und Stille tatsächlich. Und dann, ich bin ein sehr visueller Typ und ich sehe das dann alles irgendwie in meinem Geiste. Und dann versuche ich mich halt der Person anzunähern und schaue mir die ganz genau an. Also Musik, ganz leicht, so Klaviermusik habe ich manchmal im Hintergrund. Aber sonst, oder so Kerzen und so, das habe ich jetzt gar nicht. Also, was mir vielleicht manchmal noch voll hilft, ist, einfach einmal einen richtig argen Ortswechsel zu machen, also wirklich von irgendwo anders aus zu arbeiten, einmal über für den Roman jetzt zum Beispiel eben einmal auf so einer Writer Residency, und das war halt richtig cool, weil, weiß ich nicht so, aber diese Umgebung hat dann nichts mit dem Roman zu tun. Es ist für mich dann einfach schön, woanders zu sein und zu schreiben, aber das spiegelt sich jetzt nicht im Inhalt wider. Also das ist eher so, weil trotzdem finde ich, dass das mein Arbeitszimmer dann irgendwann ein bisschen einsam wird, wenn man sich jetzt ein Jahr lang nur mit dem Roman beschäftigt. Aber ja, ich fürchte, so richtige Techniken kann ich da nicht teilen, weil die dann doch das meiste in meinem Kopf versetzt. Also, und vielleicht noch, Also ich arbeite tatsächlich viel mit Excel und so, um meine Texte zu strukturieren und so. Also ich bin eben sehr strukturiert in der Herangehensweise. Also mir hilft es viel mehr zu wissen, okay, die Person X kommt dann und so schaut sie aus. Dann ziehe ich mir vielleicht noch einmal ein Foto irgendwie aus Google raus, um irgendwie eine bessere Assoziation noch zu haben. Aber das ist es dann auch. Und mir ist schon auch wichtig, das immer und überall machen zu können. Also dass ich maximal meinen Laptop und ein Notizbuch mitbrauche. Also ich will nichts mit mir rumschleppen müssen, um weiterarbeiten zu können.
Finde ich interessant, das klingt sehr technisch bei dir. Also, aber die Frage ist ja, wenn es um Poesie geht zum Beispiel oder um eine gewisse Melodie geht oder um eine gewisse Stimmung geht, ja, ist ja doch ein sehr, sehr emotionaler Moment eigentlich auch. Und also für mich persönlich ist es schon wichtig, in diese Stimmung zu kommen. Wie ist das bei dir, David?
Also ich habe ja das große Glück, dass ich das ja jetzt hier schon wirklich, also mache seit, ja, also mein Sohn wird jetzt im August 28, also ich mache das im Prinzip jetzt seit 28 Jahren, dass ich so rein stürze. Und für mich hat das viel was mit, also es ist ja ein komplett anderer Zustand, in dem man taucht, also ich jedenfalls. Ich brauche für das Drumherum gar nicht so viel, sondern egal wie fertig ich bin oder was auch immer, ich setze mich mit meinem Kaffee an den Tisch und dann fange ich an zu schreiben. Manchmal komme ich durch den Zustand, das hilft mir eigentlich rein handwerklich gut, indem ich das von gestern über Geschriebene überarbeite. Also dadurch komme ich entweder reingeflossen und wenn ich nichts da halt habe, dann fange ich tatsächlich an zu schreiben. Das ist vielleicht wie so ein bisschen wie beim Laufen, wenn jemand, ja, der erste Kilometer macht keinen Spaß, aber dann kommst du schon irgendwann in den Flow. Also so geht es mir. Ich brauche keine speziellen Zustände, ich brauche auch keine anderen Orte, weil immer wenn ich an einem anderen Ort bin, ist es ja das Gleiche. Also ich komme in diesen Zustand, bin dann nach 4 Stunden draußen und war in meiner Welt oder nach 8 Stunden oder je nachdem, wie lange man da ist, war in meiner Welt und weiß gar nicht, was da draußen aus dem Fenster ist. Ich habe natürlich mal probiert, an anderen Orten zu schreiben. Manchmal fand ich das sogar fieser, weil die haben ja alle Urlaub gemacht und ich nicht. Und ich hatte aber auch wiederum das Glück, dass ich so das lernen musste, weil ich habe mit der Fernsehserie Berlin, Berlin, da habe ich in 4 Jahren 86 Folgen von geschrieben und da war es dann so, dass man manchmal 20 Folgen in 7 Monaten schreiben musste und manchmal waren die Zeiten so eng, dass man dann nur 3 Tage hatte. Da hatte ich auch gar nicht großartig die Wahl, mich noch in Stimmungen zu versetzen. Also von daher glaube ich tatsächlich, dass man am besten in die Stimmung kommt und ich am besten in den Flow komme durchs Schreiben. Also nochmal wie der erste Punkt.
Mir fällt da noch gerade ein, weil du das gerade sagst, David, das mache ich auch, dass ich immer das vom Tag davor überarbeite und dann weitermache. Also wenn ich dann im Schreiben bin, schaue mir mal das an, überarbeite es nochmal, damit ich weiß, wo ich dann genau war und was. Das kriegt dann schon den ersten Rohschliff. Ich meine, das ist jetzt wieder eher technisches Detail, aber das hilft mir auch voll.
Ja, das ist ja auch gar nicht Rohschliff, weil dann machst du ja auch wieder neue Formulierungen, überarbeitest du und dann fällt dir da noch was ein, ne? Und dann ist da der Charakter, fühlt sich nochmal tiefer ein und das ist dann halt wieder, keine Ahnung, wie der erste Kilometer, wo du ein bisschen anläufst, ne? Also, also das ist etwas, also da geht's mir und tatsächlich, also dann tatsächlich am liebsten wirklich sogar der heimische Schreibtisch anstatt ein anderer.
Ja, das mit dem Ort kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Also ich habe es auch immer wieder versucht, in einem schönen Haus am See, wo man wirklich, keine Ahnung, man kann auf den Stufen sitzen, man kann auf der Holzbank sitzen, unterm Apfelbaum, direkt am Wasser. Man sieht irgendwie ins Abendrot oder in die Morgensonne und in den blauen Himmel und alles ist da und alles ist schön, so wie man sich es vielleicht erträumt, das Leben eines Schriftstellers. Aber am Ende des Tages ist es halt dann schlussendlich auch eine gewisse Arbeit. Also du brauchst vielleicht gewisse Bücher um dich oder hast Texte um dich oder eine gewisse Struktur vielleicht auch. Also bei mir ist es schon so, dass ich dachte es nie, dass es so sein würde, aber schlussendlich jetzt merke ich schon, dass ich ein sehr strukturierter Arbeiter bin, also im Sinne von, was ich mache in der Früh, zu welchem Zeitpunkt ich konkret an dem Schreibtisch sitze, bis genau zu dem Zeitpunkt, wo ich Pause mache und vielleicht laufen geht so mittags bis hin zu, wann mache ich dann Schluss. Natürlich bin ich jetzt eingebettet in einem Familienleben mit 3 Töchtern. Dementsprechend wird mir der Rhythmus natürlich auch von außerhalb aufgedrückt, ja, und herangetragen, also man muss sich da irgendwie einfügen. Aber ich finde auch teilweise, dass es mich sogar stört. Also es gibt zum Beispiel ein wunderschönes Familienhaus in Salzburg am See, ja, wo ich theoretisch immer arbeiten könnte im Sommer. Und ich habe es dann auch teilweise versucht, dass ich sage, okay, wir fahren jetzt alle gemeinsam dahin, verbringen den Sommer in diesem tollen Haus. Und mir gelingt es dann dort nicht, ja, weil irgendwie so eine Urlaubsstimmung ist und weil alle irgendwie baden gehen und Eis essen und irgendwie den Kuchen holen von der Konditorei. Und du sitzt dann irgendwie rum, ja, und versuchst dann zu schreiben und eigentlich möchtest aber nur mitmachen mit den anderen. Ja, also nichts machen, essen, Eis essen, baden, schwimmen, ein bisschen segeln gehen oder mit dem Rad um den See fahren. Also ich glaube, die romantische Vorstellung, ja, vom Schriftsteller-Dasein muss die irgendwie ganz, ganz schnell begraben, auf jeden Fall. Und es geht bei mir, was den Ort betrifft, auch am besten, wenn ich bei mir in meinem Büro bin und am Schreibtisch sitze.
Ja. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Urlaub ist ein anderer Schreibtisch. Aber
der Glückliche.
Ne, aber ich kenne dieses Gefühl. Also, wenn man mal in Lanzarote, dann musste ich für die Fernsehserie Berlin, das ist echt... auch ganz schnell ein Drehbuch machen, und ich hatte dann im Hotelzimmer konnte ich dann direkt auf den Swimmingpool gucken, wo alle anderen waren. Das heißt, wenn ich vom Computer aufgeguckt habe, habe ich lauter Leute in der Sonne gesehen am Swimmingpool, habe gedacht, was bin ich für ein Idiot? Der Stuhl ist unbequem, ich kriege Rückenschmerzen, ne? Aber ich muss hier echt 24/7 arbeiten, weil die wollen am Drehort was zum Drehen haben. Also da kann ich nur sagen, das ist zu Hause netter.
Es ist ja auch im Gegensatz zum Beruf des Koches, ja, ist es die Schwierigkeit, dass man halt ständig schreiben kann. Also mir geht es dann teilweise auch so, wenn ich zum Beispiel einen netten Film sehe, ja, und plötzlich bin ich inspiriert und ich muss wieder an den Schreibtisch. Oder ich kann ganz schwer jetzt mittlerweile einfach nur ein Buch genießen, ohne dass ich nicht mehr irgendwie inspiriert fühle für die eigene Arbeit, ja. Also all das fällt irgendwie bei mir schon ein bisschen weg. Und also, wenn man Koch war zum Beispiel, dann gab es die Küche. Ja. Es gab die Zeiten, wo die Menschen ins Restaurant kamen und essen wollten. Ja. Und es gab auch die genaue Zeit, wann diese Küche geschlossen ist. Und dementsprechend gab es einen genauen Dienstanfang und ein Dienstende, was es ja als Schriftsteller überhaupt nicht gibt. Also man geht irgendwie über die Straße, plötzlich sieht man einen Hund, blickt dem in die Augen und merkt, wie der seinen Kopf wendet und dreht und wie er blickt und was er machen will, und plötzlich muss man irgendwas aufschreiben, ja, einen Satz, irgendetwas, was man erkannt hat. Also man ist eigentlich ständig im Dienst, und das kann durchaus schon einmal, ja, auch anstrengend werden.
Das ist natürlich, wenn man mit einem Projekt ist, und man ist ja eigentlich immer in dem Projekt, weil so ein Roman ist ja nicht innerhalb von einem Tag abgeschlossen, dann ist natürlich wie bei so einem Computer, da gibt es eben, da rauscht die Festplatte einfach durchaus weiter. Da, also so 20% der Speicherkapazität des Lebens sind hier immer damit belegt, also auch in der Freizeit. Da muss man dann schon Architekt, also ich bin mal gerade, also meine Frau kann super tanzen, und wir haben gerade einen Anfängerkurs. Sie geht mit mir in den Anfängerkurs netterweise. Und da habe ich dann mal festgestellt, okay, also beim Tanzkurs, da kann ich exakt gar nicht an Arbeit denken, weil ich die ganze Zeit nur überlege, wie kriege ich diese Füße voneinander und was soll ich hier mit dem Arm machen. Aber ansonsten ist man halt, ja klar, das ist halt ständig dazu, ist aber auch, ja, also das gehört halt eben auch dazu. Es ist ja auch eine Leidenschaft. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Also, weil das ist ja immer die Frage von, also, und was hast du so als Hobby? Und ich denke da immer, Hobby, ja, wahrscheinlich müsste man ein Hobby machen, aber ich habe keine. Weil ich alles andere als Geschichten, also ich finde die anderen Sachen langweiliger. Ne? Also mich mit anderen Sachen als Geschichten stundenlang zu beschäftigen, könnte ich nicht. Also ich könnte, oder habe nichts gefunden, was mich stundenlang erfüllt. Gibt es da bei euch etwas, wo ihr sagt, na, ich gärtner aber so gerne und mache das dann irgendwie das ganze Wochenende und dann denke ich auch gar nicht an Schreiben. Habt ihr irgendwelche Sachen, die wirklich Hobbys sind, neben dem Beruf des Autoren oder Autorin?
Was ich vorher noch sagen wollte, das zahlt eher voll auf deine Frage eigentlich drauf ein. Ich glaube, ich bin schon da voll anders wie ihr, oder ich finde es gerade wieder spannend zu sehen, dass AutorInnen doch sehr unterschiedliche Menschen sind. Für mich ist es zum Beispiel nicht so, dass ich immer in diesem Modus bin. Ja? Also ich, das habe ich eingangs schon gehabt, dieses Wandern, dieses Schuhe an- und ausziehen. Ja? Also ich genieße es auch sehr, eben manchmal in diesem anderen Modus zu sein, jetzt sei es jetzt in der Wirtschaftswelt, aber auch so etwas anderes zu tun. Also ich sehe den Hund dann, der dich traurig ansieht und der vielleicht irgendwie ein schönes Bild für eine Geschichte erzeugt, an der ich gerade arbeite. Aber das bringt mich dann irgendwie nicht, also das saugt mich nicht so sehr in die Situation rein, dass dann nur mehr das passiert. Und
Das sind auch gar nicht also bei mir so sehr die Außensachen, sondern dass man die Geschichten weiterrattern. Also sozusagen das Unterbewusstsein löst ja auch für ein Problem im Arbeitsprozess. Also das meinte ich mit dem Weiterrattern. Und wenn ich spazieren gehe, denke ich natürlich auch über meine Geschichten nach. Ich denke gerne auch über Geschichten nach, die ich nicht geschrieben habe oder nie schreiben werde, aber die auch Spaß machen. Also ich liebe das einfach.
Also ich beschäftige mich extrem gern auch mit ganz anderen Dingen. Also für mich ist es nicht nur so, dass Schreiben und Geschichten mein völliges Dasein vereinnahmt. Das habe ich gemeint mit dem Unterschied. Und ich glaube, das mit dem Außenthema ist auch von Martin gekommen.
Man hat natürlich, ich wollte damit sagen, nicht völlig. Also man hat natürlich Freunde, Familie etc. Aber es ging jetzt tatsächlich präzise um Hobby. Also sozusagen eine andere Beschäftigung, die dich genauso begeistert wie das Schreiben. Das ist, vielleicht sollte ich es so mal präziser formulieren.
Aber da kann ich ganz klar sagen, nein, die gibt es nicht. Also bei mir ist es das Schreiben und das ist auch die große Leidenschaft und ich bin da auch gerne mit Haut und Haar schlussendlich da mit dabei und ich mag diesen Moment, wenn man die Zeit vergisst, wenn sie verfliegt und man plötzlich irgendwie versinkt und dann taucht man auf und man merkt, es sind 3 Stunden vergangen. Also dann bin ich glücklich. Ja. Also das sind die schönen Tage sind die schönen Momente des Tages. Ja. Wenn mir eine Seite geglückt ist, ja, wenn meine Frau am Abend nach Hause kommt und sie fragt, wie es läuft oder wie es gegangen ist und ich kann dann sagen, ja, ich habe eine richtig schöne Seite heute geschrieben, dann bin ich einfach zufrieden und glücklich. Ja. Und natürlich merke ich schon, dass mir die Zeit für andere Dinge abgeht. Also ich würde noch ganz gerne mit philosophischen Themen vielleicht auseinandersetzen oder auch vielleicht mit anderen Inhalten auch auseinandersetzen, aber natürlich auch das Romanschreiben bedarf natürlich viel des Nachdenkens, ja. Welche Charaktere sind es? Was machen sie? Was passiert da? Heute zum Beispiel habe ich eine Szene bei meinem neuen, also bei meinem kommenden Roman habe ich geschrieben und da ging es um einen Streit, ja. Wie streiten diese Protagonisten? Ja, wie sieht es aus? Und das braucht natürlich auch Zeit, darüber nachzudenken. Das kann natürlich schnell mal im Schreiben entstehen, aber de facto ist es dann doch so, dass es dann vielleicht eher beim Laufen entsteht, unter der Dusche entsteht. Keine Ahnung, man sitzt vielleicht auf der Parkbank und die Frau möchte eigentlich mit einem reden, aber man ist geistig irgendwie abwesend und noch irgendwie steckt in der eigenen Geschichte drinnen. Also dieses Nachdenken über die eigene Geschichte, das nimmt auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit, Raum und Platz ein und verdrängt auf der anderen Seite andere Hobbys auch. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, dass man seine eigene Leidenschaft da jetzt irgendwie in diesen beruflichen Alltag integrieren konnte und auch Zeit dafür hat. Ja. Aber ja, Benedikt Wales, glaube ich, der hat jetzt sogar jetzt mal aufgehört oder hat sich eine Auszeit genommen, damit er an der Sorbonne jetzt kurz einmal Philosophie studieren darf und damit er endlich einmal in einer Phase kommt, wo eben er mit seinem Kopf und mit seinem Denken nicht in der eigenen Geschichte verhangen ist. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant. Also es könnte durchaus sein, dass das vielleicht bei mir auch einmal kommt, aber noch stehe ich ja irgendwie am Anfang und ich bin jetzt irgendwie sehr motiviert, da mich auch als Schriftsteller und als Autor jetzt auch auf dem Markt sozusagen auch zu etablieren und einmal ein bisschen durchzusetzen. Und das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber er, für ihn, hat einfach diese Auszeit jetzt einmal gebraucht, genau damit er eben seinen Kopf einmal freikriegt und nicht bei den eigenen Geschichten ist, sondern eben auch bei anderen Inhalten. Und das fand ich sehr, sehr spannend, wie er das erzählt hat.
Ich habe jetzt irgendwie länger nachgedacht, was es ist. Ich glaube, der Begriff Hobby trifft es überhaupt nicht, aber eben mein Unternehmen, also meine Selbstständigkeit, ist zum Beispiel, glaube ich, für mich schon genau so etwas, wo ich auch so reine Freude empfinde. Also bei einem guten gemeinschaftlichen Projekt mit einer Gruppe von 20 Menschen, mit denen ich dann die Geschichte schreibe und dieses Buch entsteht, da empfinde ich, glaube ich, schon als ganz vergleichbare Befriedigung, wie wenn ich, wie du gerade gesagt hast, eine gute Seite mir gelungen ist an einem Tag. Also ich glaube, mir gibt das aber, wie gesagt, einfach mehr unterschiedliche Leben zu leben. Ja, also, und ich glaube, das ist ja schon so ein bisschen das Bild vom Schriftsteller, der Schriftstellerin, ja, dass sie das eben nicht haben sollte oder das, was immer so tradiert wird. Ja. Bei mir ist das irgendwie anders, glaube ich. Also, und ich tue gern Gärtnern, tatsächlich, weil es früher gefallen ist. Aber da muss ich ehrlich sagen, die Leidenschaft ist dann doch nicht so groß, dass ich es mit dem Schreiben aufnehmen könnte.
Podcast hören geht auch noch. Da gibt es einen zum Gärtnern gerade, Aline. Eine Schnittstelle muss ich natürlich unbedingt loswerden, weil die drei Bücher ja ein großes Thema verbindet. Der Mai kommt, natürlich rede ich von der Liebe.
Ja, ein schönes Thema. Über die Frage, was ist Liebe zum Beispiel, kann man ja auch trefflich streiten. Ja. Man sagt immer, man verfällt der Liebe, aber eigentlich verfällt man ja gar nicht der Liebe, sondern es ist ja etwas, was man sich aneignen muss, ja, was man auch verlieren kann, was man wieder gewinnen kann, erarbeiten sich kann. Ja. Also ein Mensch zum Beispiel, keine Ahnung, der in seiner Jugend verprügelt wurde vom eigenen Vater, ja, der irgendwie davor seine eigene Familie sehr, sehr geliebt hat, aber durch die Schläge irgendwie mit der Zeit dann das Lieben verlernt hat, ja, der muss sich dann im späteren Leben vielleicht wieder dieses Lieben aneignen. Es fliegt ihm nicht einfach zu, sondern er muss sich da reinarbeiten, ja, dass er wieder die Möglichkeit hat, andere Menschen zu lieben, ja, oder generell die Welt zu lieben und das Leben zu lieben. Sich auch zu versöhnen vielleicht mit dem, was passiert ist. Also es ist Lieben auch in gewisser Weise ein Stückchen Arbeit. Ja. Und ja, ich finde das eigentlich immer ein sehr, sehr wunderschönes Thema und darum schreibe ich auch gerade so gern über die Liebe schlussendlich, weil es am Ende des Tages schon das ist, was uns alle halt ja, zusammenhält.
So ein großes Thema. Fällt mir irgendwie schwerer. Also bei mir oder bei den fremden Federn ist die Liebe wie all die anderen Themen rund um den Pflegekern herum eben ein Thema des Lebens. Also das ist dezidiert kein Liebesroman. Und so, mein erster Roman war, glaube ich, noch viel mehr in dem Liebe, so mehr diese Suche nach Team, nach Partnerschaft. Also ich lese gerade das Buch von Arno Geiger, Das glückliche Geheimnis. Ich finde, da kommt das auch sehr schön heraus, wie Liebe passiert und entsteht und sich weiterentwickelt. Also das sind so die Liebesthemen, die mich gerade umtreiben. Habt ihr das gelesen zufällig?
Nein, ich habe es nicht gelesen.
Liebe ist aber ja auch Fürsorge. Liebe ist, wenn du bei deiner Oma einziehst.
Absolut, absolut. Also es gibt ja nicht nur diese eine Liebe zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau, sondern Liebe im Endeffekt ist ja auch eine gewisse Art der Lebenseinstellung. Ja, wie tritt man gegenüber anderen Menschen auf? Wie tritt man gegenüber der Welt auf? Den Tieren, den Pflanzen und dergleichen. Ja, ich glaube, meinen Hauptprotagonisten ist ja auch so, also der lebte zölibatär und er hatte auch bis zu seiner Pension nie eine Frau geliebt und die Liebe zu einer Frau gefühlt. Aber trotzdem war das der Liebende, wie auch der Titel sagt. Ja. Also der Monsieur Haslinger ist ein Mensch, der ganz, ganz viel Liebe in sich trägt und auch geben kann. Ja. Er ist halt nur dann irgendwann einmal zu dem Punkt gekommen, wo er eben dann sich gefragt hat, ob er nicht auch irgendwann einmal die Liebe zu einer Frau auch erfüllen möchte. Ja. Wie es ist, ja. Möchte er mal sterben, ohne jemals diese Liebe gefühlt zu haben, gespürt zu haben. Ja. Also dieses zölibatäre Leben ist ja durchaus auch etwas sehr, sehr Schwieriges, wenn es um Thema Liebe gibt, weil man halt schlussendlich gehemmt ist, diese Liebe oder dieses Bedürfnis nach Liebe zu einer Frau halt in dem Sinne, in dem Fall auch auszuüben. Und ja, also das war sicherlich etwas, ja, dieses Gehemmtsein, dieses zölibatäre Leben, das war etwas, was ich ja sehr, sehr spannend auch gefunden habe und was eben auch mein Buch dann behandelt.
David?
Ja, also ich denk gerade nach und höre euch zu, also parallel, dass, also ich habe ja diesen Roman geschrieben und dann haben es die ersten Leute im Verlag gesagt, das ist ja ein sehr zärtlicher, auch liebevoller Tonfall wäre bei all dem Schrecken, was da passiert. Und es ist, also, natürlich denkt man, denke ich auch bei diesem Roman dann ja auch über das eigene Leben dann halt nach. Also, wo ist echte und wahre Liebe? Wo ist sie noch auch? Und die erstreckt sich im Prinzip auf 5 Personen bei mir im Leben. Das sind meine Eltern, die ja verstorben sind, aber dennoch hat man sie, ne, also war das ein liebevolles Verhältnis, meine beiden Kinder und meine Frau, mit der ich jetzt auch seit 30 Jahren zusammen bin. Das sind diese 5 Menschen. Ich habe ja auch keine weitere Familie. Die gibt es ja nicht. Die sind alle tot, väterlicherseits umgebracht. Da gibt es nichts. Und das ist etwas, worüber ich schon auch viel dann halt nachdenke. Das sind die sehr unterschiedliche Formen der Liebe. Und wie viel das ist und wie wenig eigentlich auch, weil man könnte ja noch viel, viel mehr Menschen lieben, wenn man wollen würde. Also das ist einfach etwas, wo ich viel drüber nachgedacht habe, während ich diesen Roman geschrieben habe, weil ich habe es ja vorhin gesagt, klar, das eine ist ja, wenn ich wie jetzt ein Jahr lang darüber über meine Eltern schreibe, fühlt man sich natürlich denen wieder deutlich näher, als wenn ich nur einmal am Tag an sie denke oder zweimal vielleicht, weil mir wieder was in den Sinn kommt. Und das ist große Dankbarkeit. Und was aber auch strange ist, ist eben, mit wie viel Ängsten Liebe auch verbunden sein kann. Also früher als Kind wegen den Eltern und später eben mit den eigenen Kindern. Also der einzige Mensch, wo ich mich nicht ständig sorge, ist meine Frau. Also so. Aber bei den Kindern denkt man ja auch immer, ui und das und oh, und hoffentlich, ne? Und so, also wie Liebe auch eben mit Verwicklung immer verbunden ist. Also über diese Dinge habe ich mir während des Schreibens des Romans dann auch viel Gedanken gemacht, und da sind wir jetzt wieder bei dem, worüber wir reden, das ist vorhin geredet haben, über Arbeit. Also so ein Roman begleitet einen während der Arbeit natürlich auch die ganze Zeit, während des Tages, während der Wochen, während der Monate. Und wenn man es als Arbeit definieren, das aber nochmal, 20% der Festplatte sind damit immer belegt, auch im Unterbewusstsein. Und ja, und Liebe ist eben das Thema. Naja, und gut, letztendlich die Line, die hinten auf dem Buch steht, ist auch die thematische Line, was ist stärker, die Liebe oder das Schicksal? Weil das ist das Thema des Buches. Also wenn man nach einem Antagonist sucht für meine Eltern, ist das der Antagonist keine Person, dramaturgisch gesehen, sondern das Schicksal. Und das ist das Thema des Romans. Und da gibt es auch viele Lieben, die gescheitert sind oder tragisch geendet sind, gibt es in diesem Roman eben auch, über die ich mir auch viele Gedanken gemacht habe.
Das Wort Schicksal, da fällt mir ein, glaubst du eigentlich an so etwas wie Schicksal oder dass es so etwas überhaupt gibt? Ich meine, man könnte ja sagen, alles Leben ist Wirkung und Ursache. Dementsprechend könnte man alles auch irgendwie entschlüsseln, und so etwas wie Schicksal, ja im Sinne von etwas wie Zufall, gibt es ja nicht. Oder verstehe
ich? Aber es gibt ja Sachen, also ich glaube, dass das Leben größer sein kann als man selber. Und du kannst natürlich alles Mögliche entschlüsseln. Aber wenn du ein schönes Leben in Kharkiv gelebt hast, ne, und plötzlich jemand angreift und dein ganzes Leben zerstört, dann magst du das entschlüsseln können. Und dann kannst du sagen, aber das ist sozusagen für dich, ist es ein Schicksal, weil du hast ja, der Mensch kann das ja überhaupt 0,0 beeinflussen. Ja, also das ist ja nicht in der Macht eines, also gut, der Putin kann nicht angreifen, der kann das behindern. Aber man selber ist ja sozusagen, ob man das jetzt Schicksal nennen möchte oder den Weltläuften, der Natur, alles Mögliche, kann man ja ausgesetzt sein. Also wenn jetzt hier in Bremen eine Sturmflut kommt und mein Haus überspült wird, dann ist es auch ein Problem. Und andere Leute verlieren dann hier Hab und Gut im Ahrtal. Ja, das kannst du entschlüsseln, aber für die ist es halt Schicksal. In der Regel.
Na, also ich glaube, jetzt irgendwie länger nochmal über das Wort Liebe nachgedacht, und ich finde, mir ist der Begriff immer schon viel zu breit gewesen. und was für mich wirklich Liebe ist. Also ich finde, der Begriff muss auch so viel halten, ja, in dieser mediengesteuerten Welt, in der ich aufgewachsen bin, war Liebe irgendwie so ein behafteter Begriff, der für mich immer viel zu ungreifbar war. Und wenn wir gleich mit den großen Begriffen weitermachen, an Schicksal glaube ich nicht. Also ich bin manchmal leider, denke ich mal leider, und vielleicht kommt das ja dann auch im Alter, aber ich bin extrem rational, ja, und ich bin eine Logikerin, ja, also die Dinge, die ich mal herleiten kann und viel, die leite ich mir lieber her, als sie einer übergeordneten Macht zuzuschreiben. Also nein, ich glaube überhaupt nicht an Schicksal. Also ja, auch ein großer Begriff.
Ja, der David, was er gesagt hat, ich glaube, dem kann man schon zustimmen schlussendlich, dass es halt jeder Mensch, ja, ist schlussendlich etwas ausgesetzt. Ja. Also keine Ahnung, wo ist er geboren, wie ist das Wetter heute, wie ging es meinem Vater in der jungen Familie. Also das sind alles Dinge, die man halt selbst nicht beeinflussen kann. Und wenn man natürlich sagt, okay, alles, was ich nicht selbst beeinflussen kann, aber auch mich wirkt, ja, mich beeinflusst, ja, und mich auch in gewisser Weise formt, dann kann man natürlich diesen Begriff Schicksal dafür verwenden. Ja,
die Frage wäre das Alternativ, der Alternativbegriff. Wie würde man es denn sonst bezeichnen? Also nochmal,
ja, Umstände der Realität oder einfach, ja, also die...
Ja, genau, so die
Wirklichkeit schlussendlich, die Wirklichkeit, also in die Wirklichkeit gesetzt, ja. Ich weiß es nicht, ja.
Wir sind ja alle in die Wirklichkeit gesetzt, aber es gibt dann eben Wirklichkeiten, die anders sind und die einen halt auch überfordern können, logischerweise.
Absolut.
Aber für mich, um das nochmal zu präzisieren, schwingt im Schicksal schon irgendwie mit, dass da irgendwas geleitet wird, ja, oder dass eben, wie du sagst, für andere ist es anders, dass da etwas versetzt wird von irgendeiner leitenden Kraft. Also das meine ich damit. Also klar, wir werden wo geboren und das bestimmt unser Leben und das kann man nicht vorher bestimmen, aber trotzdem, wenn man es ganz genau runterbricht, ist das, genau, warum ist man dort geboren? Weil man aus dem Ei der Mutter, die dort gelebt hat, geboren wurde. Also für mich hat das immer so einen ganz klaren Ursprungszusammenhang, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das meine ich, deshalb ist für mich Schicksal nicht der Begriff, weil für mich da immer etwas Lenkendes mitschwingt. Und dann das glaube ich nicht. Ja. Verstehst du, was ich meine, Martin?
Ja, selbstverständlich, was ich meine. Aber ich glaube, der David wollte das auch gar nicht so gesagt haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass er das im Sinne jetzt von, dass es einen, keine Ahnung, jetzt weiß ich nicht, wie religiös er ist, aber im Sinne von einem Gott, der unser Leben lenkt, glaube ich, das will er jetzt nicht, will er nicht gesagt haben.
Ja, es ist einfach sozusagen das Stück, also in dem Motto, da hat er aber ein schlimmes Schicksal. So. Ja, also wir nehmen es ja auch im Volksmund und verknüpfen es ja nicht, wir sagen ja nicht, oh, da hat Gott aber schlecht mit gemeint oder da hat es aber die höhere Macht XY schlecht mit ihm gemeint. Also sozusagen, also im Volksmund verwendet man das Wort Schicksal auch anders, als du es jetzt definierst. Also für mich ist es tatsächlich eben Sachen, die du nicht beeinflussen kannst selber, die dir aber dennoch widerfahren.
Ich wollte mit der Liebe enden und jetzt sind wir dann doch beim Schicksal gelandet. Aber vielleicht ist ja doch das Schicksal manchmal Liebe. Der Liebende könnt ihr im Übrigen gewinnen. Da steht auch noch drüber ein Umarmungsbuch, das die Fürsorge für andere feiert. Und ich finde, das ist doch ein schöner Schlusssatz, so gerade hinten raus, wenn wir eben an den 1. Mai denken. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war ganz interessant, mit euch zu plaudern und ja, bin gespannt, wo wir uns einmal im echten Leben sehen.
Bist auch nicht zu kurz gekommen, hoffentlich.
Absolut nicht. Nein. Also ich höre mal gern so ein bisschen die Perspektiven anderer auch an, weil meine eigenen kenne ich ja schon. Also vielen Dank und dann gebe ich weiter nach Bremen.
Ja, da ist ja immer auch, das Schöne an solchen Gesprächen oder auch Interviews, aber auch an Gesprächen ist ja sozusagen manchmal auch die Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und dann fängt man ja eben auch an, seine Meinung dann halt auch selbst sozusagen nochmal zu hinterfragen und nachzugucken und so. Von daher hat es Spaß gemacht. Und ja, im richtigen Leben werden wir uns gewiss sehen. Also die Österreich-Connection, man kriegt ja den Eindruck, dass alle Österreicher sich sowieso kennen. Und ich bin ja auch ab und zu in Österreich, also das werden wir dann schon hinkriegen.
Ich muss gestehen, es ist durchaus ein sehr schönes Format. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht. Normalerweise bin ich es gewohnt, irgendwie konkrete Fragen zu bekommen und man antwortet auf diese konkreten Fragen, dass man oder dass eine kleine Gruppe von Menschen sich so überlassen wird und dieses Gespräch dann aufgezeichnet wird. Das ist jetzt für mich auch irgendwie eine Premiere gewesen. Also hat dann doch irgendwie Spaß gemacht. Und gerne wieder und herzlichen Dank für die Einladung und ja, würde mich auch freuen, wenn ich David oder Alina mal im echten Leben, in der Realität einmal sehen darf. Insofern herzlichen Dank.
Gibt's ein schöneres Schlusswort? Ich kann mir jetzt überlegen, was auf Österreichisch, guck mal, der Rheinländer, ich kann mir jetzt überlegen, was auf Österreichisch USP heißt, sprich Alleinstellungsmerkmal und tschüss.
Sagst du uns doch Bescheid.
Ja.
Das war Sprenger spricht. Autor Insights.